Bewegt Bild.
Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde.
Die Bastarde sind wieder im Haus. Lange ist es her, auch wenn es für euch sich nicht so anhört, weil ihr habt uns ja erst vor 2 Wochen gehört. Aber Dave und ich haben uns schon sehr lange nicht mehr gehört.
Ja, Mann, und Dave. Ist wieder eine gefühlte Ewigkeit her. Ja, ey, grüß dich, Alter. Die Bastarde sind back, Alter. Back in town. Ja, back in towns eigentlich. Ist ja Plural bei uns.
Stimmt. Sagen wir back in business.
Ja. Die Leute wissen es ja gar nicht, wie wir aufnehmen. Ja, wir hatten natürlich 1-2 Episoden mit ein bisschen Vorlauf aufgenommen, hatten uns ja früh abgestimmt, wie so Urlaubsplanungen aussehen. Und dann hat Dennis einen Urlaub erstmal sich genehmigt. Wo warst du nochmal unterwegs?
Ich habe eine Rundreise durch Schottland gemacht.
Sehr geil. Also sprichst du heute über Highlander?
Ja, wäre eine Möglichkeit. Leider aber nicht.
Okay.
Aber über den habe ich ja bei Wir quatschen über Filme gesprochen.
Ach so, also, Sehr gut.
Wen das interessiert, gerne mal bei den Atzen gegenüber reinhören.
Sehr gut. Wie war es denn?
Es war ein spannender Urlaub. Also echt geiles Land so von. Die Städte waren cool, die Landschaft, der Wahnsinn. Also über deren Esskultur müsste man nochmal reden. Weil dabei kann man nur eine schlechte Haut und kriegen und fett werden und Diabetes und eigentlich alles. Ich habe auch irgendwann die Theorie aufgestellt, dass es dort nur 5 Speisen gibt, die es auf jeder Karte in jedem Restaurant gibt. Und dem war auch so. Also wir sind, gerade wenn man so über Land fährt und man geht in irgendeinen Gasthof, es gibt da die 5 gleichen Sachen. Überall. Also es gibt überall einen Burger, es gibt überall Fish and Chips, es gibt überall Haggis, es gibt überall Mac and Cheese und irgendeinen lieblosen Caesar Salad. Das war's.
Okay. Und du, ja, Haggis, also da, ständig reingehauen, weil, ne, typisches Nationalgericht, oder?
Ich habe eigentlich nur Burger gegessen irgendwie.
Okay, okay.
Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich heiße ja nun mal auch wie dieses Land. Deswegen war ich echt davon ein bisschen entsetzt. Und es ist eine Menge schiefgegangen. Also wir waren in vielen Museen, die dann zufällig an dem Tag geschlossen. Dieses Restaurant hat zufällig an dem Tag geschlossen. Ach, warten Sie, heute fährt leider kein Bus zu dem Ort, wo Sie hin möchten. Mhm. Bitte leihen Sie sich für 40 Pfund pro Tag ein E-Bike.
Alter.
Auf unserem Rückflug haben wir den Anschlussflug in Amsterdam verpasst und mussten dann mit 3 Regiozügen noch nach Hause tingeln.
Shit.
Also so, da ist wirklich eine ganze Menge
durch Eigenverschulden verpasst oder was?
Nee, der erste Flug hatte Verspätung.
Ja.
Und der Anschlussflug hat halt nicht gewartet.
Okay, aber Airline muss euch doch dann in den nächsten verfügbaren Flieger mit Plätzen entsprechend.
Ja, wollten sie, der wäre aber erst einen Tag später irgendwie morgens gewesen. Also wir hatten den ich glaube, wir hatten um 17 Uhr den Anschlussflug und wir hätten erst um 9 Uhr am nächsten Tag fliegen können.
Mhm.
Und ich musste nächsten Tag halt schon wieder arbeiten, war das halt keine Option. Und meine Eltern hatten beide noch Corona.
Mhm.
Kam auch noch dazu. Also wir waren irgendwie alle krank. Bei mir ist es Gott sei Dank kein Corona geworden, wobei ich nicht weiß, ob das besser ist, weil stattdessen bin ich jetzt seit 3 Wochen erkältet.
Mhm.
Ist halt auch nicht unbedingt ein Highlight, aber das dauert bei mir irgendwie immer ein bisschen. Ja, also da ist viel schiefgegangen. Auch manche Hotels einfach katastrophal. Und ein sehr, sehr teures Land. Also wer da mal hinreisen möchte, kann schon mal ein bisschen mehr Bargeld mitnehmen.
Muss sparen am besten.
Denn wenn man gut essen will, kommt man da unter einem 100 Euro mit 3 Personen nicht raus. Keine Chance.
Alter Schwede. Und dann trotzdem nur Burger. Das ist ja unglaublich.
Ja, dann hast du zwar einen guten Burger, also wir waren 2-mal gut essen, einmal in Edinburgh, wobei es da ja auch spannend ist mit der Aussprache, die Stadt hat ja 1000 Namen, Edinburgh, oder wie der Deutsche sagt, Edinburgh.
Ja, richtig, genau.
Das ist aber falsch.
Aber schon gut zu wissen, dass, wenn es jetzt noch, ich laber wahrscheinlich wieder nur Scheiße. Ja, wir kennen ja in Deutschland Capital Bra. Wenn man sich daran anlehnt mit dem Bra, dann ist man vielleicht ja auf der richtigen Seite.
Ja, also es kommt auch so ein bisschen auf die Akzente an, weil in Glasgow habe ich fast gar keinen verstanden. Und ich bilde mir ein, dass mein Englisch okay ist, aber da war ich schon an der Rezeption, dachte ich so, was willst du von mir? Also der hat die Buchstaben so verschluckt und anders ausgesprochen. Ich meine, wir alle kennen Sean Connery, spätestens wegen der Banausen-Samples, wie er so spricht, aber da keine Chance. Und in Edinburgh war es einfach besser.
Okay.
Ich glaube, dass da die, die ein bisschen gebildeter sind, Edinburgh sagen. Und die, die einfach so die Atzen sind, so wie wir, die sagen halt genau. Edinburgh.
Du, und sag mal, interessiert nachgefragt, die Zugfahrt von Amsterdam war das? Nach Berlin, sage ich schon. Nach Osnabrück. Die musstet ihr wahrscheinlich aus eigener Tasche bezahlen, oder?
Ja, also wir haben das erstmal gebucht. Gott sei Dank, muss man sagen, Amsterdam-Osnabrück ist die Standardstrecke. Also ein ICE aus Amsterdam fährt immer nach Osnabrück. Also selbst wenn ich nach Hamburg will, müsste ich in Osnabrück umsteigen. Das ist schon mal ganz geil. Leider haben wir den ICE um 2 Minuten verpasst, sodass wir dann Regio nehmen mussten. Das erstattet jetzt aber die Fluggesellschaft plus eine Entschädigung. Also wir kommen da am Ende ganz gut raus.
Habt ihr einen Burger raus, oder?
Ja.
Sehr gut.
Ob die Strapazen jetzt rechtfertigt, ist was anderes. Aber ich war echt froh, als ich hier war und wieder normales Essen hatte, gerade so was Frühstück angeht, und war schon deutlich besser. Da würde ich aber mal vermuten, dass du in deinem Urlaub deutlich besseres Essen hattest, weil das ist ja schon so die Zentrale des geilen Essens für mich.
Voll. Absolut. Kann ich dir jetzt schon bestätigen, war wahrscheinlich so. Unsere Urlaube haben sich ein bisschen überschnitten, oder? Ich glaube, Ende deines Urlaubs fiel noch in den Anfang meines, oder warst du da schon wieder da? Ich glaube, wir sind wann sind wir geflogen? Am 24. oder 25. September war das, glaube ich.
Also ich bin am Sonntagabend da wiedergekommen. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war.
Ah ja, okay.
Also ich glaub, wir haben dann uns
wahrscheinlich kurz nach dir, meine Frau und ich nach Sizilien, für uns beide erstmalig gedüst. Und da, beste Reisezeit. Mitte September. Die Italiener sind schon wieder am Ackern. Ja, Sommerferien sind vorbei. Das Meer um Sizilien herum hat sich schön aufgewärmt, die Monate davor. Und man kann also jederzeit noch ins Meer springen. War mega. Wir waren im Süden der Insel angesiedelt, sind nach Catania geflogen. Ist also der zweite große Flughafen in Sizilien nach Palermo. Und da dann halt Mietwagen 1,5 Stunden entfernt war dann unsere Unterkunft. Unser Vermieter, der in dritter Generation da dieses Grundstück mit altem Bauernhof und anliegenden kleinen Häusern mit Apartments pflegt, ja, der war sehr herzlich, hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat 10 Apartments da eben zu vermieten. Und wir waren in dem einen, was da eben neben so einem Gemeinschaftsraum angesiedelt war, in dem alten Bauernhaus, also echt cool vom Flair her, preislich, absolut Granate. Und ja, natürlich unabdingbar, aber mit Mietwagen da unterwegs zu sein. Also egal, wo du bist, außer wenn du vielleicht ein paar Tage Palermo machst, kommst du im Mietwagen eigentlich nicht drum herum. Hat dann normalen Billo-Franzosenwagen genommen, ja, hauptsache nicht zu groß, typische Touri-Fehler, die da begangen wurden, haben wir wieder gesehen. Hauptsache ein Four-Wheeler und ein Jeep oder was auch immer. Da hast du gar keine Chance, diesen kleinen Gassen irgendwie wenden zu können oder was auch immer, geschweige denn abbiegen zu können. Ja, nee, war schön. Wir waren nur 8 Nächte, war so ein kleiner Kompromiss aus guten Flugzeiten und ja, auch zu akzeptablen Flugpreisen dahin zu kommen. Hatten aber auch das Problem, in Berlin wegzukommen, irgendwie die Zeiten, seitdem Air Berlin weg ist, ist einfach, das ist vorbei. Wir müssen immer irgendwo umsteigen, ja. Nach Süden, entweder über München oder wie jetzt bei uns über Wien, ja.
Habt ihr Isa besucht?
Ja, lustigerweise. fast. Eigentlich hätte es gepasst. Sie hat ja vor kurzem ihren Geburtstag gefeiert. Leider, weil wäre zu spontan gewesen. Aber ich habe ihr zumindest zugewunken und hatte sie gedacht. Also liebe Grüße, Isa, an dich. Und ja, ich kann Sizilien jedem ans Herz legen, weil Essen, wie du schon meintest, natürlich auch der Knaller. Ja. Italienische Küche und da speziell sizilianische Küche. Also natürlich essen die da auch sehr, sehr viel Pizza und auch ein bisschen Pasta, aber die Pizzen, die du da bekommst, auch wie die belegt sind, sowas kriegt man hier in Deutschland ja größtenteils gar nicht. Und sowas habe ich dann immer probiert. Hatten aber auch eine Küche, die gut ausgestattet war. Und dann habe ich auch ein paar Mal selber gekocht. Und wie es ja immer beim Kochen so ist, die halbe Miete sind schon mal gute Zutaten. Und wenn du da halt in ein in Anführungszeichen Billo-Supermarkt gehst, also Preise gehen da auch wirklich noch, dann hast du eine Qualität, ja, da kannst du auch nicht viel falsch machen beim Kochen. Also war gut. Mhm.
Haben jeden das klingt zweiten, sehr geil.
Haben jeden zweiten Tag Strandurlaub gemacht und jeden anderen zweiten Tag waren wir unterwegs, unter anderem auf dem Ätna. Wir hatten überlegt, ob wir auch nach Corleone fahren. Ja, klar, ist irgendwann mal Pflichtprogramm für jeden Pate-Liebhaber, aber das wäre dann 4 Stunden Autofahrt von uns aus gewesen. Und dann jeweils, ja, haben wir gedacht, okay, komm, machen wir, wir machen nochmal den Norden der Insel separat mit Palermo und Corleone.
War geil. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du da gewesen bist, weil das interessiert natürlich alle ja. Hörenden brennend im Filmkontext, ob man da war.
Ja, wird nachgeholt. Nee, nur Ätna. Ich musste natürlich da an Dandy's Peak denken und so weiter, aber ja, ist alles gut geblieben. Ist nicht ausgebrochen zu der Zeit, wo wir da waren.
Sehr gut. Ich habe mir das auch direkt als Inspiration reingeholt, weil ich hatte Sizilien schon immer so auf meiner Travel-Bucket-List, dass ich da gerne mal hin wollte. Und habe dann auch direkt dazu, du mir erzählt hast, wie geil es war und ein paar Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, so, ja, das musst du, die Idee kannst du doch mal deiner Freundin pitchen, ob das nicht mal ein Reiseziel wäre. Und obwohl sie schon quasi auf der ganzen Welt mal gewesen ist, da glaube ich noch nicht.
Ach, okay, ja.
Deshalb versuche ich sie da nächstes Jahr nochmal zu bequatschen.
Ja, klingt gut. Also da kann man wirklich eine Woche investieren und jeder Tag, da lohnt sich. Wie gesagt, die Reisezeit, zu der wieder waren, kann ich halt wärmstens empfehlen. Und wenn man halt wirklich, wenn man das nicht mag, dass alles überlaufen ist, ja. Also auf Ätna ging das auch alles zügig. Natürlich sind da auch einige Menschen unterwegs, aber das war okay. Das war wirklich noch okay.
Ja, das klingt doch geil.
Ja.
Also da eine Woche ist für mich auch fein. Dann kann man das im Jahr immer so ein bisschen trennen. Einmal sucht der eine den Urlaub aus, einmal der andere. Dann ist doch eigentlich jedem geholfen.
Sie.
Ja. Ich müsste nach Corleone, das darf ich ihr nicht sagen. Warum? Ich würde sagen, das ist eine wunderschöne Stadt, da müssen wir hin. Wenn ich ihr sage, ich möchte da hin wegen der Pate 2, dann wird es wahrscheinlich mal gucken. Aber es ist ja auch so ein schöner Ort.
Also ja, man, ja.
Das ist doch mal eine Reise wert.
Da lohnt sich das halt auch wirklich nach Palermo zu fliegen, weil von da aus ist es dann nicht so weit mehr entfernt.
Ja. Ja, das klingt fantastisch und italienische Küche ist für mich sowieso die Superior Kitchen of the World. Da geht für mich gar nichts drüber.
Ja, das war auch das Geile. Unser Gastgeber hatte da eben auch uns immer wieder mit irgendwelchen Sachen ausgestattet und uns vor allem viele Empfehlungen geliefert. Ja, von Cannoli zum Nachtisch bis eben den besten Pizzaläden da in der Umgebung. Absolute Knaller.
Ja, das ist natürlich Gold, wenn du so einen Local da hast, der dir ein paar geile Tipps geben kann. Absolut. Den hätte ich gerne in Schottland auch gehabt. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt was Geiles zu essen gibt. Falls das einer weiß, gerne mal Bescheid geben. Also für mich ist das bisher, aber ich meine, da ist ja auch Großbritannien in Gänze bekannt für, dass die Küche da eher so geht, so geil ist.
Eigentlich hätte ich gedacht, okay, da muss es da bestimmt irgendwie geile Steak-Restaurants geben. Die haben doch eigentlich gute Rinder da auf ihren Weiden zu stehen, die nicht nur Milch für Butter, irische Butter produzieren oder andere Butter, schottische Butter.
Ja, ich war da in einem Restaurant, da hab ich mir dann auch mal ein Steak bestellt, habe ich mir dann mal gegönnt. Da bist du aber halt auch für das Steak, ohne was zu trinken, ohne alles, schon bei 40 Pfund angekommen, was dann irgendwie so knapp an 50 Euro waren beim Kurs gerade. Ja. Das kann man einmal machen und dann war es das aber eigentlich auch. Weil also wie gesagt, das Land ist ziemlich teuer im Vergleich zu hier oder wir sind einfach nur in Deutschland ziemlich billig gewohnt, wie man es dreht.
Also auf jeden Fall trifft das natürlich zu, aber wahrscheinlich auch das andere.
Ja.
Ja, aber wir haben keinen Highlander im Gepäck. Wir haben auch keine italienischen Filme oder andere schottische Filme im Gepäck. Dennis, was haben wir denn wieder?
Ja, wir haben heute ja mal was Besonderes, denn für mich ging jetzt mit dem Oktober eigentlich so die filmisch beste Zeit des Jahres los, auch bis zum Jahresende, weil ich bin ein sehr festlicher Mensch. Mir ist, und dieser Monat ist halt, wie sie ihn nennen wollen, von Schocktober bis zu sonst welchen Bezeichnungen, die es dafür gibt. Im Prinzip ist es einfach nur eine Ausrede, um endlich Horrorfilme gucken zu können. Und die dunkle Jahreszeit bietet das natürlich auch an. Deshalb heute, wenn ihr das hört, ist, glaube ich, der 25.10. Das heißt, heute kommt unser Halloween-Special. Aber wir wären ja nicht die Bastarde, wenn wir einfach nur ein paar Horrorfilme reinklatschen würden, denn wir haben uns ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Wir hatten ja gerade vor 2, 3 Folgen die Black Cinema Collection besprochen. Und da knüpfen wir jetzt so halb an, denn wir machen Halloween in the Hood. Ja, wie ist denn bei dir so, also ich bin echt ein Horrorfilm-Fan und auch ein Halloween-Fan. Wie stehst denn du? Du bist als USA-Fan, müsstest doch eigentlich Halloween geil finden, oder?
USA-Film ja viel auch bezogen auf die Filme, ja, und natürlich ursprünglich so die Freiheitsgedanken etc., das auch rüberschwappen von demokratischen Geschichten nach Deutschland etc. Ansonsten war das halt so ein Running Gag, dass ich immer irgendwann, wenn was geil war, mit Anfang 20 USA geschrien habe, auch im Kino, wenn ich da mit Guess, ja, wie aufmerksame ZuhörerInnen wissen, der Bewegtbild-Banausen, Guess und ich kennen uns halt ursprünglich aus einer Clique, gemeinschaftlichen Clique, durchs regelmäßige Kino gehen. Und daraus hat sich dann eben unsere Freundschaft entwickelt. Und ja, das war meine Zeit, wo ich dann halt immer, wenn was geil war, einfach USA geschrien habe. Da waren wir im Titania-Palast in der Sneak Preview und immer, wenn dann irgendwie was war, USA, und zumindest die Clique hat gelacht. Und daher kommt dann halt das, dass mich immer wieder auch Isa mit USA verbinden. Aber ja, ich mag auch Horrorfilme, bin da aber sehr streng, weil ich 90% aller Horrorfilme dann oft scheiße finde. Ich gucke mir auch immer mal wieder was Neues an. War heilfroh, dass es dann diese New Wave of Horror gab, ja, wo auch ein paar Horrorfilme mit einem vielleicht etwas intellektuellen Anstrich erschienen sind. Sowas wie Hereditary oder, shit, jetzt komme ich auf den Namen nicht, der in Schweden spielt.
Midsommar. Ja, Midsommar, also quasi so Eggers, Ari Aster, das, was man als Elevated Horror bezeichnen würde.
Elevated
heute.
Horror, ja. Und ich halt null was mit irgendwelchen Jumpscares anfangen kann, wo gefühlt fast jeder Horrorfilm, der ums Eck kommt, seit vielen Jahren eben so schockieren möchte. Für mich ist es dann halt der subtile Horror. Ja. Und habe ein paar Lieblingshorrorfilme, die werde ich auch dann bei unserer Top 3 mitverweben.
Perfekt.
Kann aber auch mit Halloween unglaublich viel, also dem Film Halloween oder auch der Reihe, viel anfangen mit den neueren. Ich weiß nicht, war das Rob Zombie, der die gedreht hatte?
Ja, also erst hat die ja Rob Zombie hat 2 Remakes gemacht und jetzt kam ja nochmal eine Trilogie.
Stimmt, das war nochmal,
Und die sind, die spalten ja ein wenig, könnte man sagen, weil die kamen ja nicht ganz so gut weg. Hast du die alle gesehen?
Ich habe die alle gesehen, ja. Ich mochte den letzten irgendwie am meisten von der Trilogie, die da rauskam, aber war jetzt auch insgesamt eher Sebi unterhalten. Die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Aber ich fand sie besser als die Rob Zombie-Dinger. Mit denen konnte ich irgendwie ziemlich wenig anfangen.
Ja, bei denen hatte ich, die hatten interessante Ansätze, weil die so ein bisschen diesen Redneck-Charme da mit drin hatten. Und ich fand die Eröffnungssequenz, glaube ich, von dem ersten von Rob Zombie geil, wo die in diesem Knast sind und er, also Michael Myers da ohne seine Maske mit dem Rücken zur Kamera steht und die Insassen alle ausrasten. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Die neuere Trilogie ist ja von einem Regisseur, den ich absolut nicht so geil finde, nämlich David Gordon Green. Der hat ja jetzt auch noch das Exorzisten-Reboot an der Hacken oder möchte das machen. Und ich glaube, irgendein anderes Franchise möchte er mir auch noch versauen.
Okay.
Also den, der Mann ist gefährlich.
Ja, aber die alten, mit denen kann ich eigentlich, ich habe nicht alle gesehen, aber ich glaube zumindest die ersten 4, ich glaube 5 oder 6 waren es.
Das kann ich dir genau sagen, weil bei Hermann im Quiz, jetzt wo wir am Wochenende mit den Banausen waren, gab es eine Frage, wie viele Halloween-Teile es gibt. Und da habe ich mich leider ein bisschen irritieren lassen, weil ich habe gesagt, es gibt 8 Originalteile. 2 Remakes von Zombie und 3 von Gordon Green, damit hätten es 13 sein müssen. Und irgendwann meinte Dietz, glaube ich, bei Halloween Kills, also dem zweiten von David Gordon Green, wären das Doppel-L als 11 geschrieben worden und wir haben dann 12 genommen. Aber es sind 13, also es gibt 13 Teile.
13, verrückt. Also sind es wirklich 8 alte.
Genau.
So 70er, 80er, 90er.
2000, ja, ich glaube so 2000er schon. Auch noch, ja. Weil es gab ja die letzten beiden, in dem einen hat LL Cool J mitgespielt, ich glaube im 7. und im 8. dann Busta Rhymes.
Ah ja, so war das, okay. Stimmt.
Ein guter Übergang.
Ich habe dann, ja, ich glaube, ich habe 5, 6 nicht gesehen, aber dann auch die letzten beiden noch geguckt. Die mag ich irgendwie ein paar aus nostalgischen Gründen, ein paar, weil sie auch wirklich inhaltlich sehr gut sind. Vor allem der erste ist schon für mich auch ein kleines Meisterwerk. Ja.
Auf jeden Fall. Also der erste ist für mich auch ein 10-Punkte-Film, weil alleine wie der die Geschichte eröffnet mit dieser POV-Perspektive des kleinen Michaels, für mich immer geil. Natürlich verhalten sich manche Teenies da sackdämlich, aber das gehört für mich dazu und da verzeihe ich das aus irgendwelchen Gründen.
Ich habe ja mal so die Verklärtheit für mich, ist das, wie sich Teenies in einem Horrorfilm verhalten, eigentlich dem entsprungen, dem Film. Wahrscheinlich war es gar nicht so, aber von daher kann ich bei dem Film immer gut damit leben, dass sie sich sehr stereotypisch verhalten und einfach nur Fressfutter für Michael Myers sind.
Ich glaube, man muss aber auch in Summe sagen, Teenies sind auch einfach sackdämlich oft. Also selbst wenn ich auf mein eigenes Verhalten von vor 20 Jahren zurückgucke, denke ich auch manchmal, was hast du denn da gemacht?
Ja.
Und genauso, ich weiß nicht, was ich in einem Horrorfilm machen würde oder gemacht hätte.
Du hättest dir wahrscheinlich der Situation, wo Michael Myers um dein Haus rumgelaufen wäre, hättest du dir wahrscheinlich gerade der Ritter aus dem All angeguckt als Teenie.
Zum Beispiel.
Und dabei mit deiner Hulk Hogan und Undertaker-Figur gegeneinander gekämpft.
Ja.
Wäre so meine Vermutung.
Das hätte passieren können. Irgendwie sowas.
Müssen wir also Fan-Remake mal drehen. Ja, dann wisst ihr, wie sich Dennis verhalten hätte als Junior.
Ja, produziert mal mit mir einen Halloween-Film. Kein Problem.
Ja, aber ansonsten zu Halloween als solches habe ich jahrelang eine große Assoziation gehabt, einfach deshalb, weil ein gemeinsamer Kinofreund und auch ein bisschen darüber hinaus, Jason, mit dem haben Guess und ich in der Anfangszeit auch mehrfach die Oscar-Verleihung geguckt. Der ist gebürtiger Kanadier und kannte halt natürlich dann als Nordamerikaner so Halloween-Flair und hat dann in Berlin eine berüchtigte Partyreihe zu Halloween, ja, Jasons Halloween, nämlich aufgesetzt. Am Anfang hat es noch in einer kleinen Bar in Berlin stattgefunden, in der NN-Bar. Da war ich noch nicht am Start, aber gemeinsame Freunde von Guess und mir. Ja, da habe ich es schon mitbekommen und ich bin dann irgendwann halt eingestiegen. Und nach dem ersten Mal habe ich gesagt, ey, geil, Alter, eine der geilsten Feiern überhaupt. Guess hat dann auch immer aufgelegt, der wurde als DJ da gebucht. Ansonsten hat das ein Kumpel von uns, einfach von Jason, der dann leider wieder nach Kanada zurück ist, dann übernommen diese Partyreihe und dann eben auch das ganze Equipment. Ich habe mich auch mal beteiligt, weil ich einfach, das auch ein bisschen zurückgeben wollte. Und irgendwann wurde die Partyreihe nämlich in den Pavillon verlegt in Friedrichshain, im Volkspark Friedrichshain, der einfach so von der Lage, ja, im Park selber, ja, mit Bäumen und das waren dann eigentlich so zwei Veranstaltungszelte. Das hat sich dann gut verteilt mit einem kleinen Außenbereich. Und Alter, was da dann an Energie und wie gesagt, an einem Wochenende habe ich dann auch Zeit investiert, reingesteckt wurde, um das Ganze zu dekorieren mit dem ganzen Zeug, was eben Jason hinterlassen hat oder auch dann neu beschafft wurde. Da wurde ein kleiner eigener Friedhof aufgebaut mit einem Fernseher dann damit, mitten, wo es dann ein Bildrauschen lief, wo dann eben ein Kleinkind als Puppe dann vor den Fernseher zum Beispiel gesetzt wurde. Da gab es so wahnsinnig zu viel zu entdecken. Jeder, der sich, ich dann leider halt auch irgendwann, weil typische Phase in meinem Leben, die Kante gegeben hat, leider nur noch ansatzweise mitbekommen. Und die Leute, war immer voll der Schuppen, ja. Die Leute haben sich halt auch unglaublich viel Mühe gegeben und sich verkleidet und geschminkt und alles Mögliche. Und so die Stammklientel waren dann wirklich mehrere Dutzend. Die haben dann sich für jedes Jahr natürlich immer was Geiles überlegt. Auch Guess, ja, was der da immer an Kostümen am Start hat. Jeder, der mit ihm über Facebook befreundet ist, sieht auch manchmal vielleicht noch ein Profilbild von ihm, was eben aus dieser Zeit stammt. Leider ist dann der Organisator, der hatte dann keinen Nerv mehr dafür, das zu organisieren. Und dann ist auch der Pavillon abgebrannt da im Volkspark. Und damit dann irgendwie endgültig leider diese Reihe verschwunden. Will sagen, seitdem habe ich auch nicht mehr irgendwie Halloween groß gefeiert. Aber das war eine geile Partyzeit.
Ja, die Fotos von Guess sehen auch einfach geil aus. Also wen das mal interessiert, folgt dem Spinner mal bei YouTube. Ach, bei YouTube, bei Facebook. Da seht ihr auch ein paar Fotos mit ihm und Nora.
Ja, genau, Nora war auch immer wieder dabei. Auch Isa war am Start, eigentlich so viele aus unserem Umfeld. Ja.
Die Kostüme sind auf jeden Fall ein Highlight. Ich finde es aber witzig, dass die Party Jason's Halloween heißt, ja, weil Jason ist ja nun auch nicht ganz unbedarfter Name, was Horrorfilme angeht. Ja, ist schon geil. Ein paar andere Filmverrückte, um hier nochmal einen Verweis zu droppen, die Kollegen von Viva la Movie Lucien, die hatten mich dieses Jahr gefragt, ob ich Bock hätte, zu Halloween nach Bayern runterzufahren zu denen, geil, weil die machen auch immer eine Halloween-Party. Und wenn ein Podcast gespannt von 3 bis 4 Leuten eine Halloween-Party machen, die mit den Fokus auf Horror haben, auch sonst, das kann ja eigentlich nur geil werden.
Voll. Also wenn du dann trittst die Reise hoffentlich an.
Nee, ich schaffe das leider nicht, weil ich fahre ja jetzt nochmal in Urlaub.
Du dekadentes Arschloch.
Ich Bonzenschwein, fahre jetzt nochmal schön 8 Tage mit meiner Lady all in die Türkei und genieße noch ein bisschen Restsonne, bevor Deutschland mir hier mit Regen begegnet.
Ja, und ist ja schon gut am Start, ne? Als ich heute Morgen vorm Weg zur Arbeit schnell mal gucken wollte, was für eine Jacke brauche ich, ja? Alter, 8 Grad. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt sind wir schon einstellig mit den Temperaturen. Geht schnell bergab. Aber ich mag ja trotzdem auch den Oktober, ja? Nicht nur, dass es Halloween gibt und ich Geburtstag habe. Es läutet halt so der Herbst sich immer mehr ein und man kann eben schön schon um 19 Uhr, wenn es dunkel wird oder schon ist eigentlich, sich irgendeinen Film gemütlich reinhauen, die Wohnung warm machen und mit Partnerin, Partner oder was auch immer zusammen sich einfach was gemütlich reinziehen.
Ja, also ich finde, eigentlich kann ich fast jeder Jahreszeit irgendwie was abgewinnen. Ich glaube am wenigsten noch dem Frühling. Ich weiß gar nicht wieso. Aber ich finde, Sommer ist sowieso okay. Warm, Party, Pool, draußen sitzen mit Freunden, geiles Essen, was grillen, keine Ahnung. Das ganze Programm. Herbst finde ich cool, weil es so ein bisschen gemütlich und melancholisch ist. Irgendwie, das braucht man auch mal. Und Winter, weil ich einfach ein Weihnachtsfreak bin. Deswegen, für mich beginnt jetzt auch die festliche Saison. Es geht dann quasi von der Halloween-Zeit für mich schon direkt in Weihnachten über. Ich sehe auch immer bei Instagram so ein Meme, was sehr passend ist, wo dann steht so, genieß noch den Oktober und Halloween. Währenddessen wird Mariah Carey gerade schon wieder aufgetaut. Ja, All I Want for Christmas ist quasi ab 1.11. wieder relevant. Aber bis dahin beschäftigen wir uns jetzt natürlich erstmal noch mit der Halloween-Thematik.
Oh ja.
Ich bin beim Thema Horror und Halloween, also bei Halloween habe ich so peripher was am Hut, primär wenn die Kinder hier aus der Nachbarschaft kommen. Ich mag Halloween-Partys, weil ich die Kostüme immer geil finde, wenn die Leute sich Mühe geben. Aber ansonsten ist mir das eigentlich egal. Aber ich bin seit ein paar Jahren ja sehr aktiv beim Horrorfilm am Suchen und Forschen und mir eigentlich alles reinziehen, was man mal gesehen haben sollte. Ich bin da übrigens Team Freitag der 13. Das ist so mein Franchise. Auch wenn, da können wir mal kurz was zu sagen, das hat in der letzten Folge Supporter-Episode von den Banausen, die wir jetzt Sonntag hatten, wurde Freitag der 13. 2 besprochen. Grandios von Lee verrissen, erwartungsgemäß. Aber da hat Gess nämlich gesagt, ja, Freitag der 13.6 ist wahrscheinlich dann noch beschissener. Nein, das stimmt nicht. Freitag der 13.6 ist der beste Teil der Reihe. Und das ist kein Scheiß und das sehen auch ziemlich viele Leute so.
Ach, verrückt. Da kenne ich also auch nur, ich glaube, die ersten beiden, ja. Mehr habe ich da auch nicht. Und das gab ein Remake, glaube ich, ne?
Irgendein. Ja. Von Markus Nispel, der hat nämlich auch das Texas Chainsaw Remake gemacht.
Ah, okay. Ich habe irgendwie Kevin Bacon in Erinnerung. Spielt ihr da mit?
In Teil 1 spielt er mit.
Ach ganz ja, aber im Original Teil 1, ja.
Genau. Ja, sehr schön. Und der stirbt auch sehr geil. Also wer mal sehen will, wie Kevin Bacon richtig geil aufgespießt wird, der guckt sich das an. Das ist nämlich ein super Practical Effekt von Tom Savini. Also Empfehlung dahin. Aber Teil 6 ist für mich der geilste, weil es A, hat Jason da schon länger seine Maske. Die kriegt er erst in Teil 3. Teil 4 und 5 finde ich absolut kacke. Deswegen war das so ein kleiner Relief-Moment, als der kam. Und dieser Teil hat endlich kapiert, was Jason ist. Nämlich eigentlich nicht so ganz ernst gemeint und komplett drüber. Und da dementsprechend sind dann auch die Kills. Der wird am Anfang von einer Stange, von einem Gartenzaun, glaube ich, wiederbelebt durch einen Blitz. Also da fangen wir schon mal mit an. So, der liegt in einem Grab, dann kommt da irgendwie so ein Eisenflock rein, da schlägt ein Blitz ein und dann lebt er halt wieder und metzelt sich da durch in seiner Hünengestalt. Und für mich ist das der beste Teil und für viele andere halt auch. Ich glaube, Hoffi hat den gerade gesehen, habe ich bei Hermanns Festival mit ihm gequatscht. Er meinte auch, ja, ist definitiv der beste Teil. Cool.
Ich muss mir die auch mal alle komplett geben. Aber ist ja auch bekannt, wir beide haben ja auch Assoziationen zu Videospielen und zocken ja auch mal was ganz gerne. Ich glaube, zu Halloween gibt es kein Videospiel, aber ich weiß, dass es zu Freitag der 13. ein Videospiel für die PlayStation 4 oder wahrscheinlich auch Xbox One und so weiter rauskam. Hast du das mal gezockt?
Ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Es gibt aber auch ein Spiel und das wurde gerade einkassiert wegen der Rechtelage. Das ist, glaube ich, noch dieses Jahr verfügbar und dann ist es weg. Da muss man sich auf jeden Fall, glaube ich, Freunde suchen und vor Jason quasi flüchten von der Map. Das soll richtig geil sein, habe ich aber leider nie gespielt. Okay. Und jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, weil ich glaube, Ende des Jahres ist diese Übergangsfrist vorbei und dann muss das weg. Okay. Man kann es auch nicht mehr kaufen seit 1-2 Jahren, man kann es aber noch spielen, weil es ja auch, glaube ich, einen Online-Modus hat. Aber ab Ende des Jahres müssen auch die Server weg.
Awesome.
Weil es bei Freitag der 13. ja leider diese Rechtelage gibt, dass der Sean S. Cunningham, der Typ, der den ersten Teil gemacht hat, hält, glaube ich, die Rechte an der Figur Jason und dem Nachnamen Voorhees. Und ich glaube, das Studio hält die Rechte an dem Titel Freitag der 13. Und solange die beiden sich nicht einig werden, die Parteien, wird es keinen Freitag der 13. mit einem Jason geben. Und auch keinen Jason-Film alleine. Also das passt irgendwie, entweder nennt man den Film Jason Voorhees und man darf aber den nicht an einem Freitag der 13. spielen lassen. Oder es gibt einen Freitag der 13. ohne einen Jason, was ein Schwachsinn wäre. Aha. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass sie da zusammenfinden und auch das Spiel wieder spielbar ist, weil das Spielprinzip klingt ultra geil. Hast du das mal gezockt?
Habe ich nicht. Ja, ich arbeite ja immer noch viel auf, wahnsinnig viel auf. Ich bin aktuell immer noch am Borderlands zocken. Ja, nachdem ich ja 1-2 Wochen vor dem Kinobesuch, weil wir doch Borderlands ja rezensiert hatten in der gemeinsamen Episode mit Leon Guest, wollte ich ja mal wissen, wie das Spiel halt überhaupt ist, ja, um auch den Film ein bisschen besser bewerten zu können. Und das Spiel hält mich immer noch fest, so, da bin ich noch gut dabei. Aber es ist echt cool, dass wir darüber quatschen, weil das an mir vollkommen vorbeigegangen ist mit dieser Frist. Also ich habe mir die physische Variante von Freitag, der Friday the 13th, The Game heißt es, gekauft und ja, hätte es jetzt anscheinend möglicherweise gar nicht mehr zocken können. Das werde ich dann mal schnell zwischenschieben, um es noch genießen zu können.
Ja, also wenn es das ist, vielleicht gibt es ja auch mehrere Spiele. Also ich glaube, ist es das?
Ja,
okay. Ja, ich will mich da auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Devils and Demons hat da eine Folge drüber gemacht. Aha. Und die habe ich mir angehört, weil da ja jetzt auch die Freundin, Frau, weiß ich gerade nicht, von Peter, von Filmfressen mitmacht. Mhm. Und ich höre das gerne, wenn die solche Franchise-Besprechungsfolgen machen. Und die haben ein paar witzige Sachen gemacht. Also wen das mal interessiert, der kann sich mal am besten den Nachklapp anhören zu der Reihe, wenn die Filmbesprechungen nicht interessieren. Weil die haben sich da auch ein kleines Spiel überlegt, was für sie ein geiler Freitag der 13. wäre, wie sie ihn haben möchten und bestimmte Kategorien, die man erfüllen muss. Also an welchem Ort soll das spielen, welchen Jason wollen wir haben, also wie soll der aussehen, aus welchem Film, welche Charaktere und so. Und das fand ich ein ganz geiles Spiel, weil die alle coole Ideen hatten, wie man einen schönen neuen Freitag der 13. machen könnte. Und die Folge macht Bock.
Hast du, als du erzählt hast, wo es so ein bisschen vom Spielprinzip hergeht bei Freitag der 13., hast du mal Until Dawn gezockt? Mich hat so leicht daran erinnert, weil da schlüpft man ja auch in die Spielerrolle eines vermeintlichen Opfers, was von einem Serienmörder quasi gejagt wird. Da kann man sich ja aussuchen, welches der Opfer man sozusagen spielt. Man muss eben, glaube ich, erfolgreich dem Serienmörder immer entkommen und fliehen und so weiter. Hast du das mal gezockt?
Nee, ich habe da mal bei zugeguckt, kurz, weil ich da mal so in irgendeinen Raum gestolpert bin, wo das gerade jemand gezockt hat. Habe ich aber selber nie gespielt, aber ja, das Prinzip ist genau das.
Ja.
Also ich glaube, bei dem anderen Spiel hast du dann irgendwie, du bist da ja am Crystal Lake, oder wenn du willst, und musst dann meinetwegen Benzin besorgen für das Motorboot und mit dem dann flüchten und dich die ganze Zeit halt vor Jason in Acht nehmen. Und die andere Gruppe oder der andere Part ist dann natürlich Jason und muss versuchen, dich zu finden und so. Also ich finde das vom Spielprinzip, finde ich es geil. Richtig gute Idee.
Ja.
Das könnte ich mir auch als Spiel vorstellen, wo du einfach sagen kannst, okay, wir machen ein großes Spiel, leider wegen der Rechtelage nie möglich, aber dass du dir auch einen Killer suchen kannst, wegen Michael, Chucky, Freddy, so Jason, das wäre voll geil. Und du kannst dir dann natürlich auch bekannte Opfer suchen. Also da sind auch welche dabei aus der Tommy Jarvis zum Beispiel und so, die man aus der Reihe kennt, wenn man die gesehen hat. Also das ist schon, haben sie sich schon Mühe gegeben. Und es soll auch, ich habe es ja leider nie gespielt, so ein bisschen Detailverliebtheit dabei sein, wo so kleine Sachen drin sind, die man aus den Spielen wieder, aus den Filmen wieder erkennt. Okay. Und mit sowas kriegt man mich ja immer.
Ja. Ich werde es definitiv zocken. Also ich mag gucken. Ich werde wahrscheinlich erst Borderlands noch zu Ende bringen und dann werde ich das mal reinhauen ins Laufwerk. Ja, cool.
Nicht, dass du jetzt bei jedem unserer Specials auf irgendeinem Game hängen bleibst.
Ja. Ist doch gut. Dann weiß ich wenigstens, welches ich reinhauen muss und muss nicht die Regale ablaufen und mir mühselig irgendeins raussuchen. Das macht mir die Arbeit ja auch leichter.
Das stimmt, ja. Und ich würde mal einen Übergang wagen, denn ich bin auch auf was hängen geblieben und eigentlich ist auch nur so das Thema für diese Folge so ein bisschen entstanden, weil wir ja für die ersten Episoden hatte ich ja so ein paar Dokus zu Filmen Geschichte geguckt. Auch für die Black Cinema-Reihe hatte ich mir ja eine Doku angeschaut. Are You Black Enough hieß die, glaube ich, von Netflix. Und ich hatte mir auch diese philippinische Machete Mains Unleashed angeguckt für die erste Folge und hatte aber auch immer noch hier eine Doku, die heißt Horror Noir. Mhm. Und da geht's quasi um das Black Cinema oder halt schwarze Charaktere in Horrorfilmen. Und irgendwie, als ich die dann geguckt habe, hatte ich so Bock auf dieses Thema. Mhm. Und das kreuzt sich auch wirklich mit dem Black Cinema-Thema, weil der Anfang der Doku ist quasi das, was ich euch in der ersten Black Cinema-Folge erzählt habe, weil die beginnt tatsächlich sehr früh. Auch mit Oscar Michaud in den 30ern. Und das ist eine Doku von 2019, die ich weiß gar nicht, wie ich mal auf die gekommen bin. Ich glaube, das war ein Versehen, weil es gibt einen Horrorfilm, der heißt Horror Noir. Der soll aber sehr scheiße sein, den kenne ich auch nicht. Und dann wurde mir da drunter noch eine Doku angezeigt. Und wenn man mir zeigt, hier, das ist übrigens Black Cinema im Horrorfilm, da bin ich sofort dabei, weil Horror, also generell Filmdokus und Horrordokus sind mein Teil.
Gut zu wissen, weil ich hatte mich gefragt, Alter, wie kommt Dennis auf diese Dokus, vor allem jetzt diese hier, die ist ja schon auch sehr speziell, aber cool gemacht. Ich fand sie cool produziert.
Mhm.
Ja, also mir hat die echt viel Spaß gemacht. Ich hatte dann auch echt noch mehr Bock, die Filme dann zu gucken, über die wir heute sprechen. Und darüber hinaus, ja. Ich habe ja eine große Filmsammlung. Ich muss es halt immer wieder erwähnen, weil ich nicht weiß, ob neue Zuhörer hier heute erstmal nicht am Start sind. Und da gab es dann auch ein paar Sachen in der Doku, die referenziert wurden, wo ich gedacht habe, okay, cool. Den kaufe ich mir doch jetzt einfach, ja. Ein Beispiel, Bones, kam jetzt vor ein paar Tagen per Post eingetrudelt mit Snoop Dogg. Den habe ich noch nicht gesehen, aber glaube, das kann man schon machen. Wäre jetzt sicherlich nicht die erste Film, den ich mir für eine Sammlung gekauft hätte, aber dadurch, dass ich eben über 10.000 DVDs, bla bla, im Regal zu stehen habe, war das jetzt einfach noch eine Ergänzung. Und ein paar weitere Sachen sollen da auch noch folgen, die in der Doku referenziert, wo ich noch nicht hatte. Ja.
Mhm. Da sind auch echt ein paar spannende Sachen drin. Ich weiß auch jetzt wieder, wie ich auf diese Doku gekommen bin.
Ah, ja.
Ich bin ein großer Fan der Horror-Doku-Reihe In Search of Darkness. Da gibt es mittlerweile 3 Teile von. Ich glaube, den einen Teil davon hatte Erik, glaube ich, mal im Podcast hier gebracht, bei den Banausen. Mhm. Die wurde auf jeden Fall mal besprochen da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Erik dabei war. Das ist für mich eine richtig, richtig geile Doku-Reihe. Weil da gehen die so durch die Jahrzehnte und das macht richtig Spaß. Ich glaube, da kommt jetzt auch noch ein 4. Teil, der die 90s macht. Die ersten 3 Teile sind nur die 80s und da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. 80s ist Horror Prime. Mhm. Also es gab nirgendwo so coole und geile Horrorfilme wie in den 80s. Da wurden ja auch eigentlich alle Reihen geboren, die es gibt.
Ja, oder also, okay. Ende der 70er. Halloween, glaube ich, ja.
Ja, Halloween 78. Ist 79, aber die 80, hatten halt alle ihre...
80 war Freitag der 13., oder? Ich glaube.
Genau, ja. Und die hatten dann alle ihre Prime in den 80s, die großen Reihen. Das ist schon so das Jahrzehnt. Und da bin ich dann mal, bei Letterboxd gibt es ja immer Related. Und da bin ich dann drauf gekommen, auf andere Filmdokus und dann halt auf Horror Noir gestoßen. Und weil ich das Black Cinema mag und Horrorfilme mag, ist das eigentlich eine gute Vereinigung des Ganzen. Die ist jetzt auch noch nicht so alt, von 2019, hatte ich gerade schon erwähnt, hat einen Typ gemacht, der heißt entweder Javier oder Xavier Burgeon.
Genau, der darf ich ganz kurz noch zwischengrätschen? In Search of Darkness war das, ja?
Ja, oder ist genau.
Von 2019 auch? Also auch, haut das hin?
Als nee, die müsste schon älter sein. Also da gibt es jetzt drei Teile von, der vierte ist in der Arbeit. Ich habe die auch hinter mir stehen, ich könnte jetzt gucken gehen, aber ich bin,
Ich bin faul. Ich bin gerade nur in einer Bewegtbild-Banausen-Liste und dachte mir, vielleicht bringe ich hier noch live die Referenz, aber das wird dann wohl nischt.
Ich weiß nicht, ob die da drin ist, aber ich kann auch sein, dass die von 2019 ist, muss nicht ausgeschlossen sein. Ja, nee,
das passt nicht, weil Lee und Guest da Punkte vergeben haben und nicht Erik benannt ist.
Auch vielleicht haben die die auch gehabt. Also es wird das schon sein, weil in Search of Darkness heißt sonst nichts. Vielleicht war es auch ein Auftrag von Erik, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es ein bisschen zu lang für einen Auftragsfilm. Aber irgendwie verbinde ich da auch Erik mit, weil ich weiß, dass der das auch auf jeden Fall gesehen hat und ich glaube auch mit voller Punktzahl bewertet hat. Da hast du nämlich wirklich alle Leute, die vorm Mikro sitzen, von Cronenberg, Carpenter, die sind alle am Start.
Oh ja, das also und, ist die Doku, dann haben die Banausen das, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, das in der Episode 52 besprochen, aber da werde ich dann natürlich gleich nochmal die richtige Referenz geben.
Ja, also wer die nicht kennt, dem sei die ganz, ganz dolle empfohlen. Es ist nicht so leicht ranzukommen. Ich glaube, die ist bei Shudder drin, aber nicht bei Shudder Deutschland, sondern nur US. Da bist du wieder an VPN und tralala gebunden. Man kann die aber auf der Seite von Creators VC, glaube ich, kaufen. Wenn es die gerade gibt. Ich kann das auch mal Dave in die Kamera halten. Ich bin In Search of Darkness Lifetime VHS-Member. Also ich habe da hier die Karte auch gerade, es ist auch ein Zufall, dass die hier liegt. Ja, das heißt creatorvc.com und da kann man die Sachen kriegen. Das läuft meistens über Kickstarter oder sowas. Da kriegt man dann so ein Bundle zugeschickt mit einem Poster und bla bla bla. Ob man den ganzen Kram braucht, ist was anderes. Und für die ersten drei Teile gab es halt so einen richtig schönen Schubo, wo du die reinstecken konntest, wie bei der Black Cinema Collection quasi. Und dann hast du dieses Dreier-Bundle und jetzt geht's, wie eben schon gesagt, mit den 90s weiter, freue ich mich riesig drauf, weil es ist eine geile, geile Doku-Reihe. Und da sind sie halt alle vorm Mikro, aber auch hier in der Doku genau, haben wir ein also paar...
Episode 52, so, Punkt, abschließend. Ja,
da haben wir ein paar Größen auch vorm Mikro, die man aus den Horrorfilmen, auch aus den großen kennt. Man hat hier einen Keith David sitzen, der aus The Thing ist. Zudem kann man... Der hat eine besondere Rolle in dieser Doku. Wer The Thing gesehen hat und dann die Doku, weiß warum. Wenn ihr The Thing nicht gesehen habt, guckt euch diese Doku noch nicht an, weil da wird ein Fakt gespoilert von dem Ende.
Ja, da wird, glaube ich, so einiges auch bei anderen Filmen gespoilert. Also macht schon Sinn, dass man schon ein paar elementare Horrorfilme gesehen hat, bevor man da an so eine Doku rangeht, glaube ich.
Ja, dann haben wir noch Ken Foree von Dawn of the Dead. Man hat gute Referenz zu heute. Rusty Cundiff, der hat Tales from the Hood gemacht, zu dem wir gleich dann natürlich sofort überleiten können. Du hast gerade Bones erwähnt. Ernest R. Dickerson ist dabei, der Regisseur von Bones. Der hat auch Juice gemacht, also der ist im Black Cinema wirklich eine feste Größe. Und ich habe mich sehr gefreut über Miguel Nunez Jr. Da sind wir nämlich wieder bei Freitag der 13. Der ist in Freitag der 13. 5 dabei und der hat eine relativ bekannte Klo-Szene. Mehr sage ich dazu mal nicht, aber diese Szene genießt ein gewisses Herausstellungsmerkmal in der Freitag-Reihe, weil wer den Kill gesehen hat, der weiß warum. Es gibt so ein paar Kills in der Friday-Reihe, die sind einfach legendär. Und der gehört für mich dazu. Mhm. Und diese ganzen Leute gehen quasi die Geschichte des Black Horror durch von ganz früh, genau. Und auch da ist wieder Birth of a Nation dabei, ja. der als Horrorfilm für die Black Community gilt, weil der, das ist wirklich einfach, für die ist das Horror, für den Weißen war es damals, oh wow, geil. Total toll. Und geht dann auch wirklich durch die Jahrzehnte über Blaxploitation, wo dann Filme wie Blackula kamen oder Blackenstein, also diese ganzen Blaxploitation-Spoof-Horror-Filme von bekannten Universal-Horror-Figuren. Dann geht es natürlich durch die 80s und in den 80s hat sich ja leider ein Klischee etabliert, was schwarze Darsteller angeht, die in den 90s noch ein bisschen fortgeführt wurden, nämlich wenn man wusste, okay, du wirst als African-American für einen Horrorfilm gecastet, dann konntest du eigentlich relativ sicher sein, dass du drauf gehst als erstes.
Das war echt so verrückt, Alter, wenn man sich die Doku, und das ist ja gar nicht so viele Jahrzehnte her, das tut einem echt weh, wie da dann eben schwarze Schauspieler gebucht wurden oder überhaupt auch mit denen umgegangen wurde. Ja, ja. Das ist echt verrückt.
Ja, und auch da erfährt man dann auch zwischendurch mal ganz gut, was es für eine Entscheidung war, sich für einen Horrorfilm dann zu entscheiden, für die. Weil man ganz genau wusste, okay, Screentime ist vermeintlich nicht so viel, denn ich werde ja, wie es tagtäglich ist, relativ früh draufgehen. Das hat sich dann irgendwann in den 90s hat sich's ja auch ein bisschen gewandelt.
Genau, zwischendurch gab es ja auch immer wieder bestimmte Ikonen oder die dann zu Ikonen geworden sind, ja, wie hier, wie heißt er, Todd, der Candyman gespielt hat zum Beispiel. Ja,
Tony Todd, genau.
Tony Todd, ja. Es heißt dann auch in der Doku, wenn man, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, okay, der Film, man kann sich das gar nicht vorstellen, Candyman ohne Tony Todd, ja. Das, ja. Der ist ikonisch in dem Film, aber auch in anderen Filmen. Und aber die Beispiele halten sich mengenmäßig einfach in Grenzen.
Ja, und gerade Candyman hatte natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit, ich weiß gar nicht, ob es der erste war, aber es war zumindest im Mainstream natürlich der erste schwarze Slasher-Killer. Mhm. Und Tony Todd ist auch wirklich großartig geil in dieser Rolle. Mhm. Ich finde aber, es gab ja ein Candyman Remake, das hat ja Jordan Peele produziert, ja. Und ich glaube Nia da Costa hat Regie geführt. Also auch da nochmal eine schwarze Regisseurin dran gesetzt. Und da hat ja die Hauptrolle dieser Yahya Abdul-Mateen der Zweite, der hat einen ganz komplizierten Namen. Und ich finde, der kommt an Tony Todd ran. Also der sieht optisch relativ ähnlich aus. Das Einzige, was er nicht kann, ist die Stimme, weil da ist Tony Todd einfach Gott. Mhm. Diese Stimme ist fantastisch. Die kommt für mich auch fast an die Stimme von, wie heißt der, Pinhead. Ah, ja, er heißt Pinhead, aber ich komme gerade nicht auf den Schauspieler.
Ich habe mir zwar erst vor 2 Monaten Hellraiser mal angeguckt, aber tut mir leid, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch.
Ja, wir alle wissen, der nette Herr mit der Glatze. Ich guck's mal eben schnell nach, weil das kann man ja nicht so stehen lassen. Ist ja Doug Bradley natürlich. Okay. Dankeschön, Letterboxd. Ja. Und so ging das Kino quasi weiter. Und ich würde sagen, wir sind jetzt seit.
Ja, du wolltest noch was erwähnen. Dann wurde halt irgendwann eine Wende eingeleitet. Ja, irgendwann hat sich
genau.
Das auch natürlich verändert. Gewendet.
Ja, also somit, es hat sich leider echt ein bisschen länger gehalten, als ich vermutet hätte. Ich hätte gedacht, dass die Wende so in den 90s kam, auch gerade mit Candyman und Co. Aber auch da gab es noch relativ viel. In Horrorfilmen würde man immer sagen, Schlachtvieh aus der Community war auch Anfang der 2000er und so. Ich meine, okay, wir haben Deep Blue Sea noch als Leuchtturmprojekt mit LL Cool J. So, der hat auch schon eine etwas anspruchsvollere Darstellungsform, als viele seiner Kollegen ihm zugetraut hätten in dem Film. Aber so richtig die krasse Wende dafür, dass die Darstellenden dann auch wirklich was zu tun haben und auch wirklich lange überleben in dem Film, die würde ich erst so in den 2010er Jahren einordnen.
Mm, genau, ja.
Und da kommt im Film oder in der Doku kommt natürlich auch Jordan Peele zu Wort, der da auch nicht unwesentlichen Anteil dran hält, weil er aus dem Black Cinema und Horror quasi was Neues gemacht hat.
Ja, das war 2018.
Und wo wir dann auch.
Ja, aber das waren dann wirklich vielleicht 10 Jahre davor, wo sich das dann erst etabliert hat. Das ist wirklich echt keine lange Zeitspanne, Alter. Also mir tat es beim Gucken der Doku einfach weh, das so wahrzunehmen. Ja, natürlich kannte ich echt viele der referenzierten, erwähnten Filme, aber das dann nochmal in diesem Kontext so zu sehen, das fand ich schon krass. Das hat für mich die Doku auch nochmal interessanter gemacht, als sie nicht ohnehin schon interessant ist.
Ja, also die sei auf jeden Fall empfohlen, wer da irgendwie eine Chance hat, ranzukommen, ist nicht so leicht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte.
Ihr könnt die bei Dennis für einen 10er beziehen.
Ja, genau. ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte, aber das war nicht ganz einfach, die zu schauen.
Also hast du dich prostituiert dafür auch selber, oder?
Ein bisschen, ja. Ich hab die große Hoffnung gehabt, weil viele von diesen Dokus sind, ich kann es nicht oft genug sagen, bei Tubi, so wie auch viele von den Filmen dort sind. Also ich glaube, von den Filmen, die wir heute besprechen, sind da mal mindestens 3. Ich glaube, der Einzige, der da nicht ist, ist The Little Shit. Was ich damit meine, sehen wir später.
Ja, ich hatte auch tatsächlich, also danke für den Tipp. Ich hatte diesmal zum Gucken von dem Film, den du dann bringst, auch keine andere Quelle gefunden. Ja.
Ja.
Und also, da kriegt man wirklich eine Menge. Top-Qualität. Also, ja. Hut ab.
Ja, und das Coole ist halt, man hat, ich weiß nicht, wie die meisten Leute gerne Filme schauen. Ich gucke ja immer im O-Ton. Mhm. Aber ich gucke auf jeden Fall, und das ist was ich nicht mag, wenn ich O-Ton gucke und deutsche Untertitel habe. Finde ich scheiße. Ich will O-Ton und englische Untertitel, weil sonst verstehe ich dieses Scheißwort ja nie.
Mhm.
So, wenn ich immer nur das Deutsche lese, und ich verstehe das Wort manchmal ja auch einfach akustisch nicht, aufgrund von Dialekten und sonstigen Sachen, dann hilft mir das ja nicht weiter, weil dann kann ich eben kurz, das mache ich auch manchmal, es wird seltener, dass ich dann kurz, weil ich dieses Wort wissen will oder den Kontext brauche, kurz nachschaue, was es bedeutet. Und das wird relativ schwierig, wenn ich es nur höre und nicht weiß, wie es geschrieben wird. Ja, gerade wo wir jetzt hier beim Black Cinema sind, ist natürlich Slang und Dialekt ein großes, großes Thema. Deswegen ist das schon eine goldene Seite dafür. Also wenn ihr eure Finger irgendwie an diese Doku kriegt, zieht euch die rein. Wenn ihr die Black Cinema Doku schon gesehen habt, ist hier ein Teil doppelt. Ja, das ist so. Der ist aber nach 10 Minuten vorbei. Und dann finde ich es relativ spannend zu sehen, wie da so die Entwicklung war, weil man muss schon leider sagen, dass es über die Jahrzehnte, wenn es hochkommt, 4 bis 5 Leuchtturmfiguren im Mainstream gab, die der schwarzen Community zuzuordnen sind, die länger als den zweiten Kill in einem Horrorfilm überstanden haben. Das hat sich erst in den letzten Jahren gewandelt und ich finde es super geil, dass das Black Cinema oder jetzt das heutige Kino ganz viele schwarze Geschichten erzählt, weil diese Filme sind für mich in der Regel echt besser. Also weil die Geschichten einfach frischer sind. Die wirken frischer, die Ideen sind anders, die Hintergründe sind anders.
Mich freut halt immer, dass es da keine Grenzen mehr gibt. Ja, dass man aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe oder was auch immer da vielleicht nicht gebucht wird oder weniger gebucht wird. Dadurch hast du mehr Vielfalt. Ja.
Ja, definitiv. Und das gilt für alles. Also ich denke mal jetzt dieses Jahr gerade frisch rausgekommen, I Saw the TV Glow von Jane Schönbrunn. Non-binäre Person erzählt eine Geschichte über Identitätsfindung in einem Horror, Halbhorrorgewand. Ich würde es nicht Horror nennen, aber es wird irgendwie da immer reingequetscht. Diese Geschichten würden wir ja gar nicht bekommen, wenn wir diese ganzen Strömungen einfach alle wegcanceln würden. So, lass das zu. Das sind spannende Geschichten, die wollen wir hören. Und die will ich sehen. Und da geht's, da Jordan Peele will ich alles von sehen. Ist mir egal, ob ich manche Sachen nicht ganz so geil fand oder ich war jetzt nicht der Überfan von Nope zum Beispiel, aber
ja, genauso.
Von mir aus kann der Mann jedes Jahr einen Film rausbringen, wenn der bei dieser Kreativität bleibt, die er da ranklatscht. Ja. Ob mir das jetzt gefällt, ist was anderes, aber erstmal machen, bevor ich mir den 27. Film angucke, der, keine Ahnung, Annabelle 8 heißt. So oft. Weil das ist nämlich das von dir erwähnte Jumpscare-Massaker, wo ich, da kann ich nichts mit anfangen.
Ja, ich mochte ja The Conjuring sehr, der die Reihe eben eingeleitet hatte. Aber da wurde es ja kontinuierlich mit jedem weiteren Film, der da aus diesem Universum stammt, ja auch immer beschissener. Das stimmt.
Ja, also Conjuring 1 und 2 mochte ich auch, obwohl da Jumpscares drin waren, aber die fand ich noch gut erzählt und gut gespielt.
Ja.
Und man kann, die Nun-Filme finde ich beschissen, aber man kann ja sagen, was man will, die Nonne als solches ist eine krass gruselige Figur. Und ich habe mal irgendwo von, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das geschickt hat, der hat mal auf so einer Convention ein Foto mit der Nonne, da Bonnie Ahrens heißt sie, glaube ich, die Schauspielerin, gemacht. Ich habe selbst ohne Schminke Angst vor der. Also das ist eigentlich eine schöne Frau, aber irgendwie hat die eine unheimliche Präsenz für mich. Ich weiß nicht, warum.
Mit der wirst du wahrscheinlich nie zusammenkommen können.
Nein. Muss aber auch nicht mehr.
Ja. Ja, gut. Also die ist es auch nicht, deine neue Freundin, die wir noch nicht kennengelernt haben.
Nein, Bonnie Ahrens ist es nicht. nein. Ja, hätte sich ja jetzt, wenn ich nicht so Schrott gewesen wäre, in Hamburg angeboten, aber da passte echt der Zeitplan von uns allen so mal so gar nicht zusammen. Mhm. Also sie hatte das ganze Wochenende verplant mit Handball und das ging gar nicht zusammen.
Handball, also gespielt, aber nicht Mila die Serie geguckt, oder?
Das ist Volleyball.
Ach ja, stimmt. Ja, peinlich.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Handballserie gibt.
Boah, das wäre, ja, irgendwie ist ja für mich Handball voll deutsch. Ja, wenn, dann wird es wahrscheinlich eine deutsche Serie gefühlt.
Das könnte sein. Ich hatte mit Handball auch lange Zeit kein Thema irgendwie, dass ich das irgendwie gerne geguckt hätte oder so. Ich habe jetzt aber zwei Spiele von ihr live gesehen. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich so ein Fußballkind. Mhm. Man muss aber leider auch wirklich dazu sagen, Fußballspiel ist in der Regel scheiße langweilig.
Deswegen gucke ich ja auch prinzipiell lieber Basketball, weil da deutlich mehr Körbe fallen als Tore beim Fußball fallen. Beim Handball ist es ja auch ähnlich, ja.
Ja.
Wo es vielleicht nochmal spannend oder langweiliger sein kann, beim Eishockey, da ist aber auch die Dynamik auf dem Spielfeld eine deutlich schnellere als beim Fußball. Natürlich gucke ich immer ganz gerne ein Fußballspiel an, aber das Risiko, dass dann das Spiel langweilig endet und langweilig war die ganze Zeit, ist deutlich größer als bei vielen anderen Sportarten. Mein Onkel hat mal Handball gespielt, deswegen kann ich aus meiner Kindheit auch ein paar Spiele. Ja.
Ja, kann man schon Spaß gucken. Kann ich mir vorstellen.
Ich weiß halt nur nicht, ob eine Serie so geil wäre.
Ja, vermutlich nicht.
Gibt auch ein paar Videospiele, Handball, ja. Aber auch nie gezockt.
Ja, kommt noch. Ja, sie hat mit Horror auf jeden Fall gar keine Berührungspunkte. Ah, ja. Das muss ich wohl in Zukunft alleine gucken. Mhm. Weil ich kann nicht ohne. Mhm. Ich stehe drauf und ich fahre ja auch gerne zum Fantasy-Filmfest und zum Hardline und wie sie nicht alle heißen, um mir das reinzuziehen. Hermann hatte jetzt übrigens auch einen sehr geilen Horrorfilm in seinem Timetable, nämlich Demons.
Ja, stimmt.
Oder Dämoni. Oder in Deutschland Dämonen 2, warum auch immer.
Dario Argento, den ich ja auch sehr, sehr feier, vor allem seine ersten Werke.
Ja, der hat den produziert. Regie war Lamberto Bava, der Sohn von Mario Bava, der natürlich den Giallo in alle Welt getragen hat, bevor Argento überhaupt wusste, was das ist. Mhm. Und das ist ein absoluter Partyfilm und ein Herzfilm von mir. Also da war ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass Hermann den reingeklatscht hat.
Ja, cool.
Und auch in dem Film spielt nämlich eine schwarze Figur eine Rolle, der natürlich ein Pimp ist und der natürlich drauf geht. Und natürlich ist die andere schwarze Figur, die natürlich eine Prostituierte ist, auch die erste, die Blödsinn macht und auch als erstes ausflippt. Der trifft genau die Stereotype, die diese Doku halt auch irgendwie bedient. Boah, das war ein richtig smoother Übergang wieder zurück.
Aber hallo.
Ja. Und ich habe ja eben schon gesagt, in der Doku kommt Rusty Candy vor, der den Film Tales from the Hood gemacht hat. Den habe ich irgendwann vor Jahren mal gesehen, weil ich ein Fan von Episodenfilmen bin. Mhm. Und du kanntest den, glaube ich, noch nicht vorab.
Doch, richtig? Ich habe ihn auch mal gesehen.
Ach, du kannst ihn auch?
Ja, ja. Das ist aber auch schon verdammt lange her. Und ich habe vor unserer Aufnahme mit Lee aufgenommen. Da habe ich dann erzählt, ja, was ich im Petto habe. Und Lee als alter Wu-Tang-Fan ist ja auch für euch zu konsequente zu hören, nichts Neues. Der hat so wie ich damals den Soundtrack auch total abgefeiert. Ja, wie es bei vielen Hip-Hop- oder Rap-Soundtracks in den 90ern waren. Wir Juniors kannten vor allem oft dann die Soundtracks, oft weil dann die Filme dazu gar keinen deutschen Vertrieb hatten, weil ja viel zu uninteressant leider für den deutschen Markt. Und auf dem Soundtrack sind nämlich ein paar Wu-Tang-Sachen dabei. Ja, Wu-Tang Clan selber hat irgendwie Let Me At Them da raufgepackt, exklusiv. All Dirty Bastard hat All Dirty's Back da drauf. Und die Gravediggers haben auch nochmal einen exklusiven Song. Also Gravediggers mit RZA und so weiter. From the Dark Side. Aber auch die anderen Lieder, ja. Vor allem die dann West Coast affin waren. Die wurden da, glaube ich, auch ziemlich zufriedengestellt. Mich hat der Soundtrack da auch mit nochmal weiter durch den Film echt gut durchgetragen. Also das, was bei Swan dazu beigetragen hat, mega der Track. Face Mob mit Scarface ist am Start. Havoc und Prodigy von South Central Cartel sind am Start und so weiter. Also bei mir ist halt viel der Soundtrack einfach hängen geblieben. Ja, mich hat's immer gefreut, wenn dann Lieder kurz angespielt wurden vom Soundtrack, weil ich mich dann relativ wenig an den Film erinnern konnte. Aber ja, ich habe ihn einmal gesehen von 1995, Tales from the Hood von Rusty Cunniff. Dennis hat schon erwähnt, der hat davor mal einen Film gebracht und eigentlich, ich hatte kurz überlegt, nenne ich den Namen, weil ich wollte den auch mal gerne rezensieren im Podcast. Nicht, dass mir den jetzt jemand vorwegnimmt. Also hier bei den Banausen auch rezensieren. Ich glaube, der ist nämlich ziemlich gut. Und eigentlich im Hip-Hop-Black-Cinema der Anfang der 90er eine relativ unbekannte, nämlich Fear of a Black Cat. Hast du den zufällig mal gesehen schon?
Nee.
Okay.
Aber ich hatte heute mal kurz in seine Filmografie reingeguckt. Der hat ja auch ein paar Acting-Credits, der Kollege.
Ja.
Und hatte ein bisschen Bock, weil der schien auch irgendwie ein sympathischer Typ zu sein.
Ja, ja, genau. Stimmt auch in der Doku, was der da erzählte. Es hat irgendwie Hand und Fuß gehabt, aber macht es auch eine sehr sympathische Art und Weise. Ja. Ich glaube, der hat auch echt dann schon ein bisschen Erfolg zumindest. Also ein paar Sachen von der Chappelle's Show auch gemacht. Gut, hat Tales from the Hood Teil 2 und auch Teil 3. Ja, 2020 kam der dritte Teil raus. Wusste ich gar nicht, dass es noch einen dritten gibt. Auf der Blu-ray, die ich mir aber auch extra, hab den schon lange auf der Wunschliste gehabt. Ja, in Deutschland gibt's den nicht zu kaufen, außer vermutlich auf VHS-Kassette, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber BFI hat den in England rausgebracht. Und da haben sie eben hier Doppelkombo mit Teil 2 rausgebracht. Und ey, ich muss dafür eine Lanze brechen, weil die Qualität von Tales from the Hood von 1995, Alter, die haben da echt eine Menge rausgeholt. Die Blu-ray zu gucken macht echt viel Laune. Abgesehen natürlich dann vom Inhalt.
Ich zu dem Inhalt würde ich mich auch gar nicht so kritisch äußern. Aber hast du die Fortsetzung, hast du den zweiten Teil hast du noch gesehen? Nee,
habe ich mich noch nicht rangetraut.
Ich habe sie mir nämlich alle drei gegönnt. Ach, also nicht jetzt, aber ich hab sie alle drei in den letzten Jahren mal gesehen.
Und magst du mal kurz dazu was sagen? Oder erst dann im Anschluss, wenn wir mit Teil 1 durch sind, macht es da mehr Sinn?
Also es fällt ab.
Ja gut, okay. Das ist
so viel kann ich mal sagen. Ich glaube, den dritten Teil fand ich relativ schlimm. Ich kann, und das ist eigentlich das negativste Kompliment, was ich dem Ganzen geben kann. Ich könnte dir keine einzige Episode aus Teil 2 und 3 benennen. Also wirklich keine vom Inhalt her. Ich könnte dir nicht mal sagen, wer da mitspielt.
Ja, ich würde hier auch gar nicht sagen können, der Vollständigkeit halber gucke ich Teil 2 an, weil ich eigentlich auch oft keinen Bock auf Teil 3 habe, aber weil ich Teil 2 auf der Scheibe dann eben, oder eine zweite Scheibe da eben mit drin ist in der, bei der Veröffentlichung, werde ich mir Teil 2 halt wahrscheinlich auch nochmal angucken. Gut, aber es geht um Teil 1. Und Teil 1 macht halt extrem viel Laune, was vielleicht auch daran liegt, weil da wirklich auch ein cooles Drehbuch dahinter liegt. Ja, also Rusty Cunniff hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Darren Scott. Der hat zum Beispiel Men's the Society produziert oder bei Caught Up, was auch so ein typischer 90s Black-Hip-Hop-Film ist, da Regie geführt. Ja. Und wie du schon meintest, ist episodenhaft aufgebaut. Fängt erstmal an, dass so ein Junior, Gang von drei Leuten irgendwie bei dem örtlichen Leichenhallenbetreiber, Besitzer einbrechen möchte, weil die mitbekommen haben, ey, da gibt's Dope zu klauen oder da ranzukommen und klingeln halt an der Tür von seiner relativ spooky aussehenden kleinen Villa, sage ich mal. Und da wird erstmal die Tür geöffnet von einem ziemlich souverän spielenden Clarence Williams III, der hier Mr. Sims spielt.
Das Highlight, oder?
Voll.
Also der Typ, unglaublich. Voll.
Der geht da extrem in seiner Rolle auf und lässt natürlich gerne diese drei Leute, die Gangmitglieder, rein, um natürlich das Dope, was er angeblich in der Gasse gefunden hat und unten im Keller verstaut hat in seiner Leichenhalle, den auch anzubieten. Und daraus entspinnt sich dann quasi ja so auch eine Geschichte. Aber er erzählt dann quasi, oder ist der Host eben von den vier Episoden, die da bei Tales from the Hood eine Rolle spielen. Und in der ersten Episode, ich mach's mal einfach exemplarisch, geht's halt zum Beispiel darum, dass bei einer leider Standard hier Streife, ja, natürlich der schwarze Fahrer am Steuer angehalten wird. Ja, zwei Polizeiwagen halten ihn an. Wird natürlich da sofort unliebsam und mit extrem vielen Vorbehalten im Kopf dann auch vernommen und unliebsam auf die Motorhaube geschleudert etc., bis dann einer der vier Officers, der die Personalien checkt, dann erst warnt, oh shit, hierbei handelt es sich halt um so einen Bürgerrechtsaktivisten, einen Stadtrat. Und dann ist es aber irgendwie schon so weit eskaliert, dass, naja, er sich dann halt versucht irgendwie, ja, das zu beruhigen und zu sagen, hier, könnt ihr nicht machen. Wir müssen hier mal ein bisschen Gang runterschalten. Die aber eigentlich schon den Plan geschmiedet haben, ihn, naja, umzubringen. Und fahren dann halt mit seiner Karre und in einem Streifenwagen und mit ihm zusammen irgendwie an so ein Pier und versuchen es dann so zu deichseln mit hier, ich glaube, Hände an, also ihn so unter Drogen setzen, dass genau. Er eben vermeintlichen unter Drogen beeinflussten Fahrerunfall hat.
Ja, ich glaub, dabei die haben noch Heroin gespritzt oder sowas.
Stimmt, ne? Genau, danke. Ja. Dabei dann natürlich drauf geht, aber wiederkommt und natürlich Rache nehmen möchte. Und das ist schon ganz geil erzählt und auch visualisiert, weil ja irgendwie so klassisch Rassisten Anlass und er da eben Jagd auf die Bullen macht und so ähnlich das halt in den anderen Episoden dann auch, also nicht ähnlich von dem Thema her, aber eigentlich halt immer ja so eine Geschichte drum gesponnen wird, wo dann Horrorelemente zum Einsatz kommen. Bei einer Episode, die fand ich auch ziemlich cool, dann eben auch nochmal deutlicher das Rassistenthema eine Rolle spielt. Und ja, da wird, also ich wurde da ziemlich gut über die Episoden und auch diesen kleinen Rahmen mit diesen drei Gangmitgliedern und Clarence Williams III echt gut durchgetragen, weil da für mich viel zusammengepasst hat. Also die Stories, die Schauspieler. Hab ein paar rausgeschrieben, die mitmachen. Ja, klar, gibt's immer unterschiedliche, dann je Episode. Aber, kleiner Moment.
Also die Themen, deswegen kommt man auch, finde ich, ganz gut durch, weil die Themen der Episoden sind schon sehr abwechslungsreich. Du hast ja noch ein Thema mit häuslicher Gewalt am Start. Mhm. Und ich glaube so für, und das kommt auch in der Horror-Noir-Doku durch, für die schwarze Bevölkerung ist, glaube ich, die letzte Episode spannend, weil da geht's um Gangkriminalität und warum sich die Black Community eigentlich selbst auslöscht. Sie werden von außen quasi bedroht, aber knallen sich auch noch intern ab. Und da geht's um so eine kleine, ja, wie soll man das sagen? So ein Redemption Arc. Ich weiß das deutsche Wort dafür gar nicht. Und das Schöne hier an diesem Ding ist, es ist ein Episodenfilm und die Rahmenhandlung ist nicht wie in vielen anderen Episodenfilmen. Ich schaue mal dich an, VHS-Reihe. Da ist die Rahmenhandlung eigentlich nur eine bescheuerte Staffage, um irgendwie diese Episoden rauszuknallen. Hier ist die wirklich geil gemacht, eingewoben und sie hat auch noch Bezug zu einer Episode. Mhm. Und das macht's für mich gut. Deswegen hatte ich hier echt ja. Spaß mit den einzelnen abwechslungsreichen Episoden, wo auch echt viele gute Darsteller dazu kommen.
Also bei der mit häuslicher Gewalt, ja, da spielt David Alan Greer, die man vorrangig als Comedian kennt, spielt da Karl, den Familienpapa, der da echt ordentlich zur Sache geht mit bei Kind und Frau. Hat sonst noch bei Die Farbe Lila, da hatte ich den zuletzt gesehen bei dem Remake von 2023, da hat er mir auch schon wieder sehr, also extrem gut gefallen. Ja. Samuel Monroe Jr. spielt hier zum Beispiel mit den, kennen wir Black Cinema 90s Verliebte, vor allem aus Menace to Society und danach Don't Be a Menace, ja, einer der wenigen, der in beiden Filmen mitgespielt hat. Die Audrey Bornes hat in Dope, habe ich mit Guess im Kino zum Beispiel gesehen, der spielt hier in einer Episode mit Joe Torre, den kennen wir auch wieder 90er Jahre Hip-Hop-Verliebte aus Poetic Justice. Wings Hauser, ja, einer der weißen Schauspieler, der hier natürlich auch als Cop da nicht gut wegkommt, den kennt
der
man
aus Insider
zum Beispiel, ja, echt der Souverän gespielt. Ja, also passt wie gesagt vieles zusammen.
Einen muss ich noch erwähnen. Mhm. Das ist auch für mich eine geile Episode, weil die cooles Puppeteering drin hat. Da spielt Corbin Burnson mit. Ja. Der diesen Senator, diesen rassistischen Senator spielt, ja, der sich, der quasi, ja. der lässt von einem Schwarzen eine Doku über sich drehen, damit er besser dasteht. Und dabei kommt es zu einem etwas unglücklichen Unfall. Und wie er versucht, seinen Rassismus zu verstecken und gar nicht schnallt, wie rassistisch er trotzdem noch ist, das macht er schon ziemlich geil. Die meisten kennen den wahrscheinlich aus Die Indianer von Cleveland, mhm. als Schnösel.
Hattest du dabei eine Lieblingsepisode? Gab es das dabei für dich?
Ja, ich hatte eine Lieblingsepisode. Meine ist, glaube ich, die erste, die mit den Cops. Mhm. Die fand ich cool gespielt und die hat für mich eine Endeinstellung, wie das Ende gemacht ist, die ich fantastisch und mega geil finde. Ja, ich meine, das ist stimmt. ein ganz, ganz billiger Effekt, der sieht jetzt auch nicht über... Aber der ist einfach visuell so geil. Der sieht ja. auch nicht überragend geil aus, wie der gemacht ist. Jeder, der die sieht, weiß, wie der gemacht ist. Das ist ziemlich billo. Trotzdem finde ich die Endeinstellung großartig und ja, die Episode mochte ich sehr.
Ja,
ja cool. Die letzte finde ich thematisch spannend, aber da habe ich einfach Epilepsie bekommen an einer Stelle so gefühlt. Mhm. Deswegen hatte ich da so meine Probleme, aber thematisch trotzdem ziemlich, okay. ziemlich geil.
Ja, hast ich du mochte eine auch, Lieblings? Ja, auch die erste, aber dann dicht gefolgt von der Episode KKK Come Uppens, also mit dem Senator, was du schon gerade kurz erwähnt hattest. Die fand ich auch echt ziemlich gut.
Ja, die war auch gut gemacht.
Ja.
Das muss man sagen. Da waren ja auch beim Puppeteering, wie hießen die beiden Brüder? Chiodos?
Die, ja, genau, Chiodo Brothers. Ja.
Chiodo Brothers, genau, die sind ja in der Puppeteering-Szene schon Namen und die haben da einen guten Job gemacht, weil das ist einfach geil. Und die auch haben, da ist ja. auch wieder das Visuelle mit diesen Wandbildern, mit diesem Wandbild von, genau. und so, das ist einfach cool. So, solche ja, Spielereien kannst du mit mir machen, dann bin ich begeistert.
Ja. Ja, die waren ja so erfolgreich dann bei dem Film, dass dann die Puppen, die sie dafür gemacht haben, die wurden ja teilweise für Team America dann 9 Jahre später wiederverwendet.
Ja, also die machen einen echt guten Job. Und auch das sorgt für Abwechslung, weil du hast echt im ersten hast du ein relativ klassisches jemand kommt wieder und übt Rache Szenario, dann einmal häusliche Gewalt mit einer übernatürlichen Komponente, dann hast du hier was mit Puppeteering am Start. Du hast dann in der letzten Folge nochmal was ganz anderes, wo es dann auch noch in die Psyche reingeht von jemandem oder mit Nahtoderfahrung. Da ist echt, also du kriegst echt eine Menge geboten in dem Film. Das fand ich schon geil. Und visuell alles schön. Also habe ich wenig Kritik.
Ja, und war dann, glaube ich, auch einigermaßen erfolgreich, ne? Also geschätzt lag ein Budget von $6 Millionen zugrunde und das wurde dann verdoppelt. Also 12 Millionen hat das Ding wohl eingebracht. Ist jetzt schon mal ganz solide.
Ja, und ich glaube auch zu einer Zeit, wo die weiße Bevölkerung noch nicht so heiß war, sich sowas anzugucken. Ich glaube, das war schon, da ist das Einspielergebnis schon ein Ding. So, also es ist schon eine gute Marge.
Ja, soll ich Punkte bringen? Oder willst du
ja,
noch
gerne.
Was erzählen? Bei IMDb kommt er, ganz okay weg. 6,5 von 10 Punkten, gibt kein Metascore. Bei Letterboxd gibt es schon gnädigere 3,6 von 5. Ich bin hier bei 8 Punkten.
Da schließe ich mich an.
Ja, geil.
Hervorragend. Also ich war hier vorher mal bei einer 7. Als ich den das letzte Mal gesehen habe, aber irgendwie auch ein bisschen unterfüttert von der Horror-Noir-Doku, bin ich hier am Ende doch bei 8 Punkten, weil das ist, der macht eine Menge richtig, der hat einen grandiosen Soundtrack, der hat coole Leute vor der Kamera und hinter der Kamera und erzählt gute Geschichten.
Ja, genau. Ist rund. Für mich war es einfach auch insgesamt eine runde Geschichte.
Ja, mag auch sein, weil ich gerade mit der VHS-Reihe angefangen habe, dass ich bei manchen gesehen habe, wie halt Anthology nicht funktioniert. Deswegen bin ich hier dankbar, dass das als Episodenfilm so gut zusammengesteckt wurde. Weil VHS 2 zeigt einem genau, wie es eben nicht geht. Und der hier macht das gut. Schönes Ding.
Jo.
Ja, ich würde das Rad der Zeit mal ein wenig zurückdrehen, denn ich habe mir als erstes Projekt was ausgesucht. Ich habe bei Letterboxd ein bisschen recherchiert. Es gibt da ja, man kann ja nach Listen suchen, falls das jemand nicht weiß. Und habe einfach mal nach Hood Horror gesucht, weil das war ja nun mal das Thema. Und da wird einem eine ganze Menge reingespült. Und der Film hat mich irgendwie angesprochen, weil auch weil er so alt ist im Vergleich zu den anderen Hood Horror-Filmen. Das ist nämlich, der Film heißt im Original J.D.'s Revenge. Von 1976 ist er. Ich wollte erst sagen, in Deutschland hat er natürlich wieder einen Spoilertitel gekriegt mit Rache aus dem Jenseits, aber J.D.'s Revenge ist jetzt auch nicht weniger spoilerig. Also man kann ungefähr erahnen, worum es da geht. Hattest du vorher von diesem Film jemals was gehört?
Nee, gar nicht.
Nee, ich nämlich auch nicht. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Obwohl hier eigentlich Darstellende dabei sind, die man kennt.
Louis Gossett Jr., ja.
Ja, und auch Glenn Turman, den kennt man, also das Gesicht kennt man, man kennt vielleicht den Namen nicht, aber das Gesicht kennt man. Und ich war überrascht, dass der nie irgendwie mal irgendwo präsent wurde. Ja. Den habe ich auch aus der Horror-Noir-Doku gefischt. Ja. Der kam dann da auch noch drin vor. Und dann war der in dieser Hood-Horror-Liste und ich dachte, okay, dann let's go. Ich mag es ja so ein bisschen, die Hintergründe oder die frühen Werke zu erforschen von solchen Geschichten. Deswegen, komm, guckst du dir den mal an. Den kann man ganz spannend auf Tubi gucken. Da ist er verfügbar. Ja, und Regisseur war hier Arthur Marx. Der hat noch einen anderen Film gemacht, der uns, weiß ich gar nicht, ob der in der Black Cinema-Reihe ist, Friday Foster mit Pam Grier.
Ja, ist da drin.
Ist er drin, ne? Der war da drin, genau. Also der wird uns ja nochmal begegnen. Und dann hat er noch Bugtown gemacht, auch mit Pam Grier. Also der Mann weiß Qualität zu schätzen, würde ich mal sagen. Das Drehbuch wurde hier von Jason Starks geschrieben. Der hat 2 Credits bei Letterboxd. Also das ist, ich glaube, das war so eine Eintagsgeschichte. Der hat nicht ganz viel weiteres gerissen. Ja, aber ich komme mal erstmal zur Handlung. Wir starten hier im Jahr 1942, also noch früher, als die eigentlich Haupthandlung spielt, quasi einen Rückblick, und sehen hier J.D. Walker. Und J.D. Walker ist so ein, ich sag mal, so ein Kleinganove, der so eine semi-legale Fleischfabrik betreibt. Und er wird dort Zeuge, wie ein Typ, wird für die spätere Handlung noch wichtig, der heißt Ciotis Bliss, der ist nämlich der Vater von einer anderen Figur, die von Louis Gossett Jr., die später eine Rolle spielt, der bedroht seine Schwester und tötet dann auch seine Schwester. Seine Schwester ist die Betty Jo. Und ja, der Ciotis haut dann ab oder verzieht sich in den Hintergrund und seine Schwester liegt da mit einem Kehlenschnitt und verblutet und unser JD kommt dazu. Naja, leider wird er dann aber gesehen und des Mordes bezichtigt und daraufhin auch schon relativ direkt erschossen, weil er ein Messer in der Hand hält und als Gefahr wahrgenommen wird. Ja, und dann sehen wir den Grabstein von Bruder und Schwester Walker und dann springen wir in die Gegenwart des Films und da begleiten wir den Isaac. Und Isaac ist, ja, ein junger Mann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er studiert noch, aber ich glaube ja, ein junger Student, wohnt mit seiner Freundin zusammen und sein Leben ist okay, alles ist gut, so, er bringt sich so durch und dann in irgendeiner Partynacht in einer Bar kommt es zu einem merkwürdigen Ereignis und der weiterhin unruhige Geist von J.D. Walker, der durch die Stadt streift, heftet sich an ihm und verpasst ihm quasi eine zweite Persönlichkeit, die dann Ike ist. Isaac ist also quasi ein intelligenter, schüchterner, etwas zurückhaltender, liebevoller Student mit seiner Freundin. Und Ike ist ein absolut von Rache getriebener Macho-Assi. Da kriegt die Freundin dann auch, wenn der Charakter, wenn der Geist von JD durchkommt, da kriegt die Freundin auch mal die etwas härtere Gangart im Bett und im allgemeinen Leben zu spüren. Da ist von Würgen bis Ohrfeige alles dabei. Sind dann zwischendurch auch mal getrennt und ja, so reißt quasi der Rachegeist von J.D. Walker, reißt unseren Ike immer tiefer in den Strudel und bringt ihn dazu, Dinge zu tun, die seinem Privatleben schaden und auch allem anderen schaden und ihm in den Weg stellt sich so ein bisschen ein Pastor oder ein Pater, das ist die Rolle von Louis Gossett Jr., das ist Reverend Elijah Bliss, deswegen habe ich eben Theotis Bliss gesagt, das spielt durchaus eine Rolle. Und da geht dann natürlich der Geist von J.D. Walker komplett steil drauf. Und wie sich das dann weiter entspinnt, schaukelt sich dann immer ein bisschen weiter hoch. Da wird auch vor Mord nicht zurückgeschreckt. Aber leider, leider muss ich sagen, dass es alles ein bisschen repetitiv ist. Weil sich die Verhaltensweisen halt quasi immer ähneln. Wenn J.D., also Ike, dann übernimmt und Isaac quasi keine Kontrolle mehr hat, sind die Muster doch schon relativ gleich. Dann wird die Freundin halt misshandelt, sie verlässt ihn, er holt sie zurück, er wird wieder zu Ike und misshandelt sie wieder. Und das dreht sich häufig leider im Kreis, sodass das ein bisschen redundant für mich war. Du hattest ihn ja jetzt auch angefangen zumindest.
Ja, genau. Ich glaube, nicht ganz die Hälfte habe ich geschafft. Ja. Mhm. Also es tut mir leid. Ja, ich habe mir einen ich habe immer den Anspruch gehabt, ich will natürlich auch die Filme dann gucken. War aber dann zu kurzfristig und bin dann halt einfach, weil es zu spät war, zwischendurch eingepennt. Da hat der Film mich dann auch zu wenig gefesselt, um mich über die, was waren es, so knapp 90 Minuten, glaube ich.
Ja, 95 Minuten.
95, wieder. Ja. Zu fesseln. Ja. Also ich hatte einen Ersteindruck, der war erstmal okay. Mag einfach auch so eine Optik, so ich mag ja dieses dreckige 70er-Jahre-Flair und mit den angehauchten Pimp-Anzügen und so weiter. Ja, aber storytechnisch, wie du schon meintest, repetitiv, also die Redundanzen sind schon relativ groß und es ist zu wenig in dieser Kürze der Zeit passiert, um ja, da irgendwie was Dauerhaftes wahrscheinlich für mich hinterlassen zu können.
Ja, das muss man leider sagen. Also die beiden Hauptdarsteller machen hier eigentlich nicht viel verkehrt. Mhm. Ich glaube, am Ende ist es wirklich das Drehbuch und vielleicht auch ein bisschen die Regie, woran es gescheitert ist. Der genießt einen relativ guten Ruf. Findet sich auch in den Bewertungen so ein bisschen zumindest wieder. Der hat wohl einen Fankreis. Ich werde wahrscheinlich kein Teil davon werden. Auch wenn ich finde, dass die meisten Leute das vor der Kamera gut machen. Am Ende hat es mich aber echt nicht gefesselt. So die Zeit ist eigentlich Gold, war so Mitte der 70er, schön dreckig. Aber da fehlte was. Der fing echt ganz cool an. Mhm. Da dachte ich so, okay, das könnte was werden. Aber irgendwie haben sie es am Ende nicht geschafft. Also entweder hätte der sleaziger werden müssen oder härter. Also entweder für eine Richtung hätten sie sich entscheiden müssen, weil so ist der irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Weil so zwischendurch flippt er dann mal aus und hat so seine Momente. Aber da ist er entweder nicht konsequent genug oder nicht drüber genug, je nachdem, was er sein möchte. Ja, und deswegen ist er irgendwie beides nicht so richtig, was ich sehr schade fand. Ich hätte den wirklich gerne gemocht.
Das ging mir genauso.
Hat mir ein bisschen wehgetan.
Teil, den ich geschafft habe.
Ja. Auch hier haben wir wieder eine Verbindung zum Wu-Tang Clan. Denn Ghostface Killer hat auf dem Song Wildflower, auf dem Iron Man Album, hat er einen Dialog aus diesem Film gesampelt. Schöne Grüße an Mr. Pink, falls er dir noch in deiner Tabelle fehlt. Ja. Film hat auch noch immer noch ein R-Rating, verstehe ich nicht, aber gut. Hat wahrscheinlich einfach keiner mehr drüber geguckt, vermutlich auch, weil er nicht so bekannt ist. Also hart ist er nicht. Wer Bock hat, sich einen Film aus der Black Cinema-Reihe anzugucken, also nicht aus der Black Cinema-Reihe, aber irgendeinen Black Cinema-Film anzugucken, der einen leichten Halloween-Einschlag hat, also einen Horror-Einschlag, kann das machen. Als Horrorfilm würde ich den aber jetzt hier auch nicht bezeichnen, zwingend. Also der ist so ein übernatürlicher Thriller-Horror, so ein bisschen. Also ist irgendwie so, ja. Für die 70er gilt es vielleicht noch als Horror, in den 80s hätte man herzhaft gelacht. Ein bisschen Possession-Thematik, also. Es wird Besitz von jemandem ergriffen. Wer das mag, kann da gerne mal einen Blick riskieren. Eine Empfehlung von mir ist es in dem Sinne jetzt nicht. Hat 1,5 Millionen gekostet. Angeblich habe ich nirgendwo konkret gefunden. Ich habe dann irgendwann einfach ChatGPT gefragt und gesagt, sag mir mal das Budget. Der hat mir circa 1,5 Millionen gesagt. Ich habe keine Ahnung, woher er das wissen will. Ich konnte es auf den Seiten nicht verifizieren, aber also maximal die Darsteller können hier viel gekostet haben, weil das Setting so als solches möglicherweise, kann ich mir nicht vorstellen. Also für Kostüme und Sets haben sie es, glaube ich, nicht ausgegeben. Ja, eingespielt hat er 2,4 Millionen US-Dollar. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Der kam aber natürlich auch 76 in einer Welle, wo das schwarze Kino gerade ziemlich gut performt hat. Der dürfte da seine Fans gefunden haben. Ja, würde ich mal kurz und knackig schon zu den Zahlen kommen, weil so viel kann man dazu wirklich nicht sagen. Der hat eine 6,0 auf IMDb, ein 42er Metascore und eine 3,2 auf Letterboxd. Also da kommt er ein bisschen besser weg. Ich würde dem jetzt eine 5,5 geben. Und die ist gut gemeint.
Ja, ich würde mal meine Punktevergabe natürlich der Fairness halber weglassen. Aber ja. Bei dem ersten Drittel wäre meine Tendenz auch genau in diese Richtung gegangen.
Ja, also viel mehr kann ich dem leider nicht geben. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn Leute da irgendwie mehr mit anfangen können als ich. Vielleicht fehlt mir da auch ein Zugang. Aber der war mir einfach zu spannungsarm.
Ja.
Das
ja, da bin ich mal gespannt, ob du dann mit dem, den ich jetzt bringe, einen Ticken mehr anfangen konntest. Oder vielleicht doch nicht. Ja, ich werde sicherlich auch noch mal kurz quatschen. Ich habe dann auch geguckt, ja, ich hatte nicht so die wissenschaftlich angehauchte Herangehensweise wie Dennis, der dann natürlich geguckt hat, welche Datenbasen gibt's und welche Inspirationsquellen, sondern ich habe einfach ganz dumm überlegt, welche Hood-Horror-Filme sagen dir vom Titel irgendwas. Und natürlich hatte ich mal irgendwann aufgeschnappt und wusste, Snoop Dogg war da auch so ein bisschen dann unterwegs und habe mir jetzt einfach Snoop Doggs Hood of Horror gekrallt, ja, so war der Arbeitstitel und so heißt er auch in verschiedenen Ländern, unter anderem Deutschland im Vertrieb. Die DVD, die man hier kaufen kann, betitelt den Film auch so. Im Original hieß der eigentlich nur Hood of Horror und ist auch wie Tales from the Hood ein episodenhaft erzählter Horrorfilm. Wobei es hier nur 3 Episoden gibt im Vergleich zu Tales from the Hood. Hier als Produktionsfirma agiert hier unter anderem Snoopedelic Films Incorporated.
Natürlich.
Man kann sich das natürlich irgendwie denken, dass Snoop Dogg da natürlich auch mal eine Filmfirma hat ins Leben gerufen. Ja. Der ist ja so umtriebig, oder ich frage dich, wie findest du Snoop Dogg? Wie viel kannst du mit Snoop Dogg anfangen?
Ich fand ihn als Rapper schon immer ganz witzig, war aber nie mein Favorite. Also klar, früher die Dr. Dre-Geschichten ganz cool, aber wenn ich so sein gesamtes Werk betrachte, The Last Meal als Album finde ich gut, der Rest ist für mich so, naja, geht so. Okay. Ich finde aber, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Snoop Dogg zu den glücklichsten Menschen dieses Planeten gehört, weil der einfach alles macht, worauf der Bock hat. Und das ist ihm auch scheißegal. Der sitzt bei Olympia in Reiteruniform rum. Der macht Werbespots in Tokio. Der dreht, macht Werbespots für Big-Feuerzeuge. Keine Ahnung. Also der macht einfach, worauf er Bock hat und führt, glaube ich, ein ziemlich freshes Leben.
Ich fände es ja total abgefahren, wie unglaublich produktiv dieser Mensch ist.
Ja, das auch.
Also ja, rap-technisch, wir haben das erste Album von ihm, da waren wir auf Klassenfahrt irgendwie zusammen und irgendjemand hatte halt frisch dessen Album. Das haben wir natürlich dann gepumpt und es war dann schon echt ein krasser Scheiß, den ich dann als 14-Jähriger da gehört habe.
Ja, da war es noch richtig gut.
Also dann kam The Dogphase raus, ein paar Jahre später. Das wurde bei uns auch im Schulhof gepumpt. Das fand ich auch noch teilweise gut, was aber auch an den Features lag, wie Trey D. Ja, den kannte ich vorher nicht, mit seiner markanten, unglaublich tiefen, sonoren Stimme. Das war schon auch in Teilen fresh. Ich war nie der riesen Snoop Dogg-Fan, aber der hat mich auch immer wieder begleitet. Und allein, was der immer irgendwo an Features mitgemacht hat, alter Schwede. Und wo der halt auch immer die Hand am Ball hat, was so irgendwelche Trends betrifft, der ist ja gefühlt auch immer irgendwo dabei. Ja. Ich weiß nicht, gibt so ein bekanntes Produzenten, ich glaube Duo, ist es The Mechanics, heißen die. Alter, da hat er dann auch schon mit denen gerappt, als die noch gar nicht so wahnsinnig bekannt waren. Also ich zoll dem einfach eine Menge Respekt, auch weil der, ne, einfach filmtechnisch so wahnsinnig viel gemacht hat. Und ich habe mal geguckt, ja, mir hatte peinlicherweise Snooper Delic-Films gar nichts gesagt, obwohl ich, wie gesagt, mir das eigentlich hätte denken können, dass er da, weil er so umtriebig ist und eigentlich auch immer irgendwie ja was verdient, da aktiv war. Alter, Snooper Delic Films hat 306 Einträge auf IMDb. Ja, natürlich
nur
ein Teil davon langen Spielfilme. Ja. Aber alter Schwede, egal, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist ein guter Output, ja. Ich fand in der Horror-Noir-Doku gab es eine Story von Snoop, die fand ich sehr süß. Zwar zu Bones, wo ja auch Pam Grier mitspielt und er musste Pam Grier küssen. Und weil sie eine Ikone seiner Jugend war, war dieser gestandene Rapper nervös wie ein Kind.
Ja.
Das fand ich richtig süß, weil das war für ihn, das war ein Ding. Also ein
genau,
richtig krasses
Ding. Genau, er hat total gefeiert, dass er sie küssen konnte. Ja, fand ich auch. Ich habe mir dann auch, ich zieh mal kurz was vor, ich habe mir dann auch eine kurze Doku, 20 Minuten, Making-of war das, Making-of, dann auf der DVD, einziges Feature auf der deutschen DVD zu dem Film, reingezogen. Und das ist halt auch wieder ultra sympathisch. Ja, gibt dann am Set irgendwie Autogramme, da sind dann ein paar Kiddies im Rollstuhl und er unterschreibt dann deren Autogramme. Es hat einen ziemlich coolen Umgang mit denen. Ich glaube, der ist halt menschlich auch schon eine coole Type so. Ja.
Ja, ich glaube auch. Also der, na gut, wer so viel kifft, der ist auch entspannt.
Genau. Und der Snoop Lion
dann
auch noch ein Reggae-Album rausbringt, ist ja natürlich auch auf anderen Vibes unterwegs. Ne?
Ich habe mal irgendwo von ihm ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, der einzige Mensch, der ihn jemals outsmoked hat, war Willie Nelson. Ansonsten haben alle verloren beim Wettrauchen.
Hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass es da jemanden gibt. Ja.
Na, no, doch, einen gab's mal. Hat er nicht, da musste er sich geschlagen geben.
Ja. Okay, aber er hat nicht Regie geführt, weshalb man vielleicht vermuten könnte, ja, trägt deshalb auch dessen Namen im Titel. Regie hat hier Stacey Tidal geführt, was mich erstmal gefreut hat, dass eine Frau hier am Start war, die da engagiert wurde. Die hat ein paar Sachen vorher gemacht, unter anderem The Last Supper 1995 mit Cameron Diaz und Ron Perlman. Kann ich bisher nicht. Auch die anderen Geschichten kannte ich eher nicht, aber gut, die hat wahrscheinlich den Auftrag bekommen, hat ihn hier aus meiner Sicht, ja, dem Auftrag entsprechend umgesetzt. Drehbuch hatte unter anderem Jacob Hare geschrieben, der auch 16 Folgen für Rick and Morty geschrieben hatte. Ansonsten waren es halt eine Handvoll Leute, die ein paar Sachen gemacht haben, die man vielleicht kennen kann oder vielleicht auch nicht kennen kann. Aber eben auch ein paar Leute, die 2001 Maniacs gemacht haben. Also den kennst du wahrscheinlich. Ich glaube, mit Robert Englund war der, wenn ich es richtig im Kopf habe. Habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert. War das nicht auch so ein Redneck-Horror?
Ja, das war so ein Redneck-Horror. Ist bei mir aber auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe.
Ich glaube, das war auch ein Jahr davor. 2005 kam der raus. Der hier ist von 2006. Aber die Macher hinter 2001 Maniacs waren dann quasi hier am Start bei dem Film.
Ja, war aber Robert Englund. Also da bin ich mir sicher, dass der es war.
Okay.
Aber was da passiert, keine Ahnung.
Ja, alles klar. Genau, die hatten halt diese Idee entwickelt. Die wollten unbedingt mit Snoop Dogg so eine Art Franchise nach Möglichkeit machen. Entweder eine Comic-Reihe, aus diesem Hood of Horror-Ding oder eine Serie draus machen. Letztendlich ist es halt ein Film geworden mit eben 3 Episoden. Und sind da auf Risiko gegangen. Die haben halt einige schon irgendwie umgesetzt und sich Gedanken gemacht, ohne zu wissen, ob Snoop Dogg da überhaupt seine Einwilligung für zu gibt. Die witzeln dann halt auch im Making-of. Es hätte halt beschissener funktioniert, wir hätten das irgendwie Queen Latifahs Hood of Horror oder Lil Bow Wow's Hood of Horror, der damals halt
das hätte ich auch gefeiert.
Angesagt war, hätten benennen müssen. Und ja, Snoop Dogg hat eingewilligt, der spielt hier eben auch, dann sozusagen den Host, fängt aber erstmal ganz anders an, mit einer animierten Sequenz, wo er als animierter Crip-Gangster rumballert, auf einem Drogentrip ist und dabei aus Versehen seine geliebte Schwester erschießt. Er hat ziemlich beschissen gelaufen, seine Mutter ihn natürlich deshalb irgendwie verstößt. Und er dann aber einen Deal mit dem Teufel eingeht. Ja, er hat nämlich die Wahl. Er kann seine Schwester zurückholen, mit ihr tauschen sozusagen. Und das macht er anstandslos. Ja, wie sich das für einen anständigen Snoop Dogg Crip Gangster gehört, tauscht er sein Leben gegen das seiner Schwester, muss aber dafür im Gegenzug sich von der einen bis zur anderen Seite die Kehle mit dem Messer durchschneiden, was er sofort macht. Er überlegt, er zuckt nicht mal mit der Wimper, wird sofort in dieser animierten Sequenz das Messer angesetzt und die Kehle aufgeschlitzt, Blut fließt und er verwandelt sich dann in einen Hound of Hell, in H.O.H., was er, glaube ich, auch als Tattoo im Nacken irgendwie trägt.
Ist ein bisschen die Story von The Crow, ne?
Stimmt.
Nur ein bisschen.
Ja, stimmt. Ja. Und halt später erzählt, ja, 2006. Irgendwie, naja, wie es halt immer so ist. Man klaut von den guten Sachen. Ich hatte auch allein von der Inszenierung, ja, es gibt hier einen Host und es werden Episoden erzählt, gab es natürlich auch schon vor Tales from the Hood. Ja, daran hat mich natürlich erinnert, aber natürlich kennt man es eben auch von Tales from the Crypt, was sicherlich auch namensgebend für Tales from the Hood war. Ich haben wir gar nicht erwähnt. Ja, also eigentlich eine ziemlich beliebte Horrorserie, die, ich glaube, irgendwann in den 90ern entsprungen ist, vielleicht auch schon 80er. Ich habe es nicht im Kopf,
ich glaub,
noch nicht recherchiert.
Später. Tales from the Crypt ist, glaube ich, noch 80er. Es gibt in den 90ern noch einen, den hatten wir eben in der Doku auch schon, von Ernest B. Dickerson.
Ah, ja.
Das ist der Demon Knight, der kam 95. Mhm. Aber ich glaube, Tales from the Crypt ist noch 80er.
Ja, das kann gut sein.
Oh, die nee, sogar noch 72 gibt es einen.
Alter.
Ah. Ist das auch der, den ich gesehen habe? Nee. Oh, den sollte ich aber mal sehen, der sieht spannend aus.
Ja, und oder hier, Twilight Zone ist ja auch ähnliches Format, ja.
Ja.
Also nichts Neues, aber Snoop Dogg dann als Hound from Hell, der eben als Auftrag dann hat, möglichst viele Seelen für die Hölle zu sammeln, erzählt dann mit erstmal am Anfang zwei weißen Schicksen am Arm, dann den Einstieg zur ersten Story. Und hier auch wieder nur exemplarisch, ja, in der ersten Story geht es um Posey, die Graffiti-Sprüherin ist und da halt immer wieder irgendwo in so einem Industriegelände auch unterwegs ist und sprüht und gecrossed wird von ein paar anderen Sprühern, ja, unter anderem von Fat Cap und sie ihn halt zur Rede stellt und dann erstmal, ja, Ärger bekommt. Also die sehen sich als die Sprüher an, ja, und wer ist ein Posey? Die hat hier auch nichts zu melden. Und sie sich das aber nicht bieten lassen will. Ich glaube, ihn ansprüht mit roter Farbe und dann halt schnell wegrennt. Und bei der Flucht sie sich dann halt irgendwie, ich glaube, auf dem Dach versteckt und da dann auf einen Voodoo-Priester trifft, ja. Derelict, der hier gespielt wird von Danny Trejo, der ja auch irgendwie gefühlt in so wahnsinnig vielen Horrorfilmen eher B oder C oder D-Natur dann auch spielt. Und hier auch einfach, ja, gut, er macht sein kurzes Ding. Ihr aber letztendlich so eine Supermacht in Form eines Tattoos verleiht. Ja, sie wacht auf, hat auf einmal so einen tätowierten Skelettarm auf ihrem Arm tätowiert, mit tätowierten Fingern und sie dann halt die gecrossten Namen, also, oh Gott, voll die Fachsprache, ich bin überhaupt kein Graffiti-Sprüher, aber crossen heißt halt, man übersprüht das Graffiti eines anderen Künstlers mit einer eigenen Sache und sie dann halt die Namen der drei so nach und nach dann. Oder sie fängt erstmal mit Fat Cap an, den Namen mit roter Sprühfarbe übersprüht. Und sie dann halt mitbekommt, dass er, auch lustig inszeniert, dann drauf geht. Und so spinnt sich das dann weiter in Crossed Out der ersten Episode. Ich will noch ganz, ganz kurz auf The Scumlord eingehen. Das ist dann die zweite Episode, die erzählt wird. Hier wird halt wieder dann auch ein Rassistenthema aufgegriffen. Er gibt nämlich Tex Woods Jr. aus Texas, der Ölmillionär geworden ist, weil, naja, ich will noch nicht sagen, wie sein Vater gestorben ist, erfährt man aber auch dann in der Episode, der aber als Bedingung im Testament als Auflage bekommen hat, um das Erbe überhaupt antreten zu können. Er muss ein Jahr bei drei Vietnam-Veteranen, mit denen er im Vietnamkrieg zusammen gekämpft hat, wohnen. Und er nimmt dann halt seine blonde Tussi-Freundin mit und nistet sich, naja, mehr als nur einnisten in deren Unterkunft. Und Alter, die habe ich ziemlich gefeiert, diese Episode. Vor allem, weil die halt ziemlich cool besetzt ist. Ich will hier Anson Mount erwähnen, der diesen Tex Junior spielt. Den kennt man vor allem als Black Bolt aus dem Marvel-Universum oder aus dem Star Trek-Universum aus Strange New Worlds, wo er Captain Pike spielt. Und ich hab, ey, das hab ich wirklich abgefeiert. Zusammen mit den Vietnam-Veteranen. Ich fand die ziemlich unterhaltsam. Ja, ansonsten gibt's noch eine dritte Episode, die fand ich, nicht mal semi. Eigentlich hätte die uns catchen können, so als alte Hip-Hop-Fanatiker, weil da wird eben auch erzählt, die Story zwei aufstrebender Rapper, die ja sich dann irgendwie in Clinch bewegen. Ja, die fand ich ein bisschen abstrus. Hier vielleicht noch erwähnt, dass da Jason Alexander mitspielt. Den kennt man als einen der Hauptdarsteller aus Seinfeld, aus der Serie, spielt da George Constanza. Fand ich ziemlich cool. Ja, ansonsten insgesamt, ja, gibt's ein paar Gesichter, die man kennt. Danny Trejo haben wir erwähnt. Horson James spielt hier auch mit. Den kennt man aus Speed. Billy Dee Williams habe ich mich natürlich sehr gefreut. Alle, die Star Trek lieben, so wie ich, kennt natürlich jeder als Lando Calrissian. Der spielt hier einen Pastor. Ja, ich würde gar
Ernie,
nicht sonst...
Ernie Hudson hast du noch als Veteran.
Stimmt. Ja, den feiere ich ja auch sehr, genau.
Und natürlich, und auch hier wieder, Content in der dritten Episode, Method Man.
Richtig, danke für, blöderweise hatte ich mir das in den Tree Effects notiert. Ja, hier wieder Wu-Tang am Start, wieder eine Wu-Tang-Referenz, freut mich natürlich sehr. Method Man, der da irgendwie als Interviewpartner, als Method Man dann auch tatsächlich auftritt. Und da in dieser dritten Rapper-Episode natürlich dann kurz zum Tragen kommt.
Ja, der verleiht, glaube ich, eher diesen Preis für den besten Upcoming Artist oder so, ne, auf dieser Preisverleihung da.
Ja.
Habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich mich auch. Ja, mehr habe ich mir zum Inhalt gar nicht notiert, würde ich gar nicht erzählen wollen. Hast du noch irgendwas?
Nee.
Okay, also, wie fandst du es inhaltlich?
Ja, ist ein schwieriges Ding. Also ich finde die Rahmenhandlung komplett bescheuert. Wir haben mit Tales from the Hood das Paradebeispiel, wie man es machen kann. Hier haben wir ein Beispiel, kann man so machen, ist aber halt, weiß ich auch nicht. Hier ist es nämlich halt so, dass die Rahmenhandlung eigentlich nur Staffage ist, weil die trägt zu den anderen Handlungsebenen gar nichts bei, außer dass Snoop Dogg da ist und da irgendwas macht. Die dritte Episode, schon erwähnt, ist mit Abstand die schwächste, die fand ich so sackdämlich, das kann ich mit Worten kaum beschreiben. Die zweite fand ich auch am besten. Vor allen Dingen ist da ein ganz relativ lustiger Kill drin, der ziemlich ekelhaft ist, aber irgendwie ganz geil war. Die erste ist so,
Du meinst dann die mit dem Rollstuhl, nehme ich an, oder?
Nee, ich meine die mit dem Staubsauger.
Ja, mit dem Staubsauger und Kaviar. Ja. Ich fand die mit dem Rollstuhl eigentlich auch noch ganz nett.
Ja, die war auch ganz cool. Ja, das stimmt. Und die erste war so,
ja, das war okay.
unterer Durchschnitt. Da war ein cooler Kill mit einer Flasche drin. Der war sehr gut gemacht. Mit einer
Flasche.
Ja, also der war ganz cool gemacht, aber ansonsten war die Story auch echt dünn. Ja.
Wobei ich da auch wieder das Ende ziemlich lustig und cool gemacht fand. Ja, auch so mit der Message, dass sie ein Graffiti geworden ist. Jetzt habe ich hier ein bisschen gespoilert. Also Asche auf mein Haupt.
Auch da, haben sie auch woanders mitgenommen. Das verraten wir jetzt mal nicht wo, aber das gibt's woanders besser.
Ja. Ich wurde trotzdem insgesamt ganz gut unterhalten. Bei weitem nicht so gut wie bei Tales from the Hood, aber ich hatte irgendwie Schlimmeres erwartet. Vor allem, weil du ja ihn auch vor mir gesehen hast, mir dann geschrieben hast, oh Gott sozusagen. Und da dachte ich, Scheiße. Und ich weiß ja auch, Snoop Dogg hat natürlich auch eine Menge Schrott gemacht und der hatte viel Potenzial, schrottig zu sein. Ich wurde dann doch etwas positiv überrascht, als ich dachte, das Endresultat sein wird. Aber ein Riesenhighlight ist es jetzt auch nicht.
Vielleicht warst du positiv überrascht, weil ich dich vorher schon so weit unten einsortiert habe.
Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch ein bisschen in der Stimmung, war dann positiv überrascht, dass es auch wieder episodenhaft erzählt wird und auch so ein bisschen halt die Referenzen dann auch quasi hat. Und man halt einige Gesichter sieht, mit denen ich auch echt was anfangen konnte. Das war, glaube ich, so eine Mischung. Und der ist ja auch relativ kurzweilig, ja. Also er geht halt auch nur, ich glaube, das waren so auch um die 90 Minuten. Ja, da ist man relativ schnell durch bei der Nummer.
Ja, fühlte sich ein bisschen länger an, aber also ja, ich war wirklich kein Fan.
Okay, noch weniger amused als ich. Naja.
Ja, der hat mich schon beim Vorspann mit diesem Animationsding verloren. Also mir war klar, ihr Snoop Dogg steht ja auf das Zeug so. Gab es ja auch einige Videos mal, wo er animiert war. Dann, gut, ist auch schwierig, wenn er in der Ton rumläuft, ihn nicht zu animieren, weil das klappt halt in echt nicht so gut. Aber ja, ich war hier nicht unbedingt ein Fan von, auch vom Look nicht. Der hat halt den Look von Horrorfilmen, den ich nicht leiden kann, diesen nach 2000er Look, der ist für mich, das hat immer diesen Digital-DVD-Look, das gefällt mir gar nicht. Und auch viel Potenzial verschenkt, weil die haben hier echt coole Leute vor die Kamera gekriegt.
Ja.
Und das haben sie nur im zweiten Mal so ansatzweise ausgenutzt. Die zweite Episode war für mich leider zu lang.
Okay. Hätte es vielleicht einen Ticken kürzen können, aber ich hatte nicht, ja, also ich habe da kaum Längen verspürt. Was bei mir halt noch zum Tragen gekommen ist, ich mochte beim ersten dann eben auch das Setting. Ja. Es hat sich halt immer wieder verwoben, dann auch mit dem Soundtrack, der da zum Tragen kommt. Den fand ich auch, war für mich unterhaltsam. Ja, auch am Ende konnte ich was damit anfangen, dass Snoop Dogg dann das Ding einfach missbraucht für sich und quasi das Ende wie so eine Art Musikvideo dann auch aufgezogen ist. So, damit konnte ich auch was anfangen. Klar, hat er ein paar Stücke zum Soundtrack beigetragen. Aber ich fand es auch geil. Al Capone, ja, den man so aus dem 36 Mafia Umfeld vielleicht dann auch mal kannte. Der hat hier auch ein paar Stücke beigetragen. Cool and Ray sind hier auch mit vertreten. Die hatte ich jetzt zuletzt wahrgenommen auf dem letzten Busta Rhymes Album. Da sind sie bei Okay mit am Start, wo er das Mandalorian Soundtrack sampled. Fand ich ziemlich cool, den Track. Ja, aber klar, es ist kein Highlight.
Nee, tatsächlich. Also für mich gar nicht. Für dich Gott sei Dank noch ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Den punktischen Tier hochhält. Ich bin's leider nicht.
Ja, es gibt auch keine Trivia-Facts, wo ich jetzt noch länger mit meinem Geschwafel hier was in die Länge ziehen kann. Es gibt einen Trivia-Fact, und zwar, hast du den gesehen?
Nee.
Ava Penners Debüt. Also ich musste natürlich erstmal über den Namen schmunzeln als Deutscher, ist klar, Penner, haha. Ich kannte die gar nicht. Kennst du die?
Nee.
Nee, wundert einen auch nicht. Ich habe das Gefühl, ey, die hat ein ziemlich cooles Marketing. Wahrscheinlich hat irgendjemand aus ihrem Umfeld das eingetragen. Weil die kann man auch so gut wie gar nicht kennen. Die hat insgesamt bis heute nur 5 Credits, nichts Außergewöhnliches mit dabei. Und wird sie als einziger Trivia-Fact genannt, fand ich sehr amüsant. Fand ich komisch, weil, ne, wie gesagt, ich habe mir das Making-of angeguckt und da kam halt deutlich mehr durch die Produzenten dann in Erwähnung, wie gesagt, das mit der angedachten Comic-Reihe oder eben daraus eine Serie zu spinnen mit Snoop Dogg, dass sie da eben so auf Risiko gegangen sind, dass, ne, bla bla bla, hab's ja alles schon erzählt. Ja, egal. Inwiefern das Ding erfolgreich war, keine Ahnung, da kommen bei mir halt schnell die Grenzen auf, wie verlässlich dann solche Zahlen bei IMDb sind. Das Ding soll geschätzt 5 Millionen gekostet haben. Wirkt erstmal nachvollziehbar und plausibel. Soll halt weltweit $25.900 eingespielt haben. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich auch in vielen Ländern eher Direct-to-Video-Ding und wer weiß, was da an Lizenzen reinkam. Keine Ahnung. Also ich glaube, Snoop Dogg muss sich ja sowieso nicht irgendwie in Armut, vor Armut scheuen. Von daher, ja, keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der einen Kinostart großartig hatte. Also ich denke, das wird so ein DVD-Markt-Ding gewesen sein. Das passt auch hervorragend zu der Zeit. Und da kam ja auch eine ganze Schwemme an solchen Filmen.
Hier, die Leute bei IMDb sind im Mittel auch nicht so angetan gewesen. Liegen bei 4,1 von 10 Punkten. Gibt kein Metascore. Letterboxd-Community ist eh nicht verhalten unterwegs bei 2,3 von 5. Ich bin hier noch bei 5,5 gelandet.
Oh, warst du versöhnlich. Ich bin bei 3.
Oh, das ist ja ein Schlag ins Gesicht.
Ja. Also ich hatte ja wirklich nicht viel Spaß. Hätte es die zweite Episode nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich noch tiefer.
Die zweite. Also wenn man da mal irgendwie auf der Ebene unterwegs ist, reicht eigentlich aus, wenn man sich die zweite Episode gibt. Den Rest kann man sich vielleicht auch wirklich komplett schenken.
Ja, tatsächlich. Also die zweite kann man sich wohl angucken. Der Rest ist gruselig.
Ja, aber es ist ja noch nicht das Ende vom Lied, weil...
Nee, du hast es gerade erwähnt, der Film hier schließt mit einem Musikvideo quasi. Und ich bringe einen, wo auch das Ende ein halbes Musikvideo ist. Und ich hatte gerade schon gesagt, der wird liebevoll The Little Shit genannt, der Hauptcharakter. Zumindest wenn es nach James von Dead Meat geht. Und ich spreche über Leprechaun in the Hood. Und das ist der fünfte Teil dieser Reihe. So heißt er auch, in Deutschland heißt er auch Leprechaun 5. Bindestrich in the Hood. Der ist aus dem Jahre 2000 und die Leprechaun-Reihe ist sowieso eher so eine, die ein bisschen am Rande läuft. Mhm. Ich habe die Banausen mal mit dem vierten Teil gequält, das ist nämlich der Teil in Space.
Oh, ja.
Der ist so beschissen, dass ich ihn schon wieder geil finde, weil die Effekte einfach wow.
Das war ja auch wieder so, ne, gibt's ja ein paar vierte Teile, die dann irgendwie im Weltraum spielen. Critters 4 war dann ein anderes Beispiel dafür. Ich fand auch Critters 4, Quatsch, ja, den auch, aber auch Leprechaun 4 unterhaltsam. Ich muss gestehen, ich habe 1 und 2 nie gesehen. Ich kannte auch vorher schon In the Hood, aber ja, die ersten beiden fand ich einfach nicht. Das Remake, ist es ein Remake? Es gab eine neuere Geschichte vor 1, 2, 3 Jahren oder so. Die habe ich
mir noch reingezogen. Ja, Origins heißt er, glaube ich.
Okay, Origins. Ja gut, dann wird es eine Art Prequel sein. Fand ich aber auch ziemlich beschissen.
Jupp. Ich glaube, ist doch der einzige ohne Warwick Davis in der Hauptrolle.
Ah ja.
Denn der bringt einen schon ganz gut durch die Reihe. Der hat schon ein gewisses Talent, diese Figur zu verkörpern und der macht auf jeden Fall Spaß. Warwick Davis kennt man natürlich aus Willow oder aus Harry Potter oder aus Star Wars. Der Mann ist viel beschäftigt und spielt sich hier, glaube ich, relativ freudig durch den Film. Das macht er eigentlich bei allen. Und irgendwie, es gab bei Leprechaun immer so ein Ding, weil es geht ja nun mal um ein Leprechaun, die stehen auf Gold, wohnen am Ende des Regenbogens, bla bla bla, die ganze Mythologie. Und so der erste Teil hat schon noch Sinn ergeben, weil er dann halt die Ursprünge so ein bisschen dargestellt hat, aber er ist dann relativ schnell in ein Gebiet gegangen, wo Gold jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt. Ich meine, es war dann der dritte, der das erste Mal nachgedacht hat und gesagt hat, ja, okay, Las Vegas ergibt total Sinn, weil alles glitzert, alles ist Gold, da gehört der Leprechaun hin. Und alleine aus diesem Punkt ist für mich Leprechaun in the Hood auch schon ein sinnvoller Schritt, weil bling bling.
Ja.
Was könnte Lep besser finden als bling bling? Ja. Deswegen würde ich mal direkt in die Story rein rutschen, denn der Anfang, der dürfte vielen Leuten bekannt vorkommen, den haben sie nämlich direkt einfach aus Teil 1 geklaut, haben aber einen schmissigen Reim vom Leprechaun drunter gelegt. Und weil er auch Reim so gut findet, ergibt natürlich auch die Hip-Hop-Thematik und die Hood hier komplett Sinn. Und dann springen wir an einen nicht näher bezeichneten Ort, wo Ice-T mit einem Kumpel ein Artefakt und Gold sucht. Irgendwo in Katakomben oder Ruinen, man weiß es nicht so ganz genau.
Ja, wirkt wie für mich wirkt es wie so eine Kanalisation irgendwie.
Ja, eine U-Bahn-Schacht, irgendwie sowas. Die durchbrechen da mehr oder minder aus Versehen fast eine Wand und sehen dann da die Statue, die versteinerte vom Leprechaun. Denn man kann ihn einfangen, indem man ihm ein Amulett umhängt und dann wird er zu Stein. So. Da liegt auch Gold und ein bisschen Kram rum und eine magische Flöte. Und mit dieser magischen Flöte, und so ganz genau wird das auch nie erklärt und gezeigt, wie das funktionieren soll, auf jeden Fall scheint es einen erfolgreich zu machen oder einem Wünsche zu erfüllen oder beides, Und die reißt sich Ice-T unter Nagel. Leider ist sein depperter Kollege nicht ganz so klug und nimmt das Amulett von der Leprechaun-Figur, sodass unser kleines Stück Scheiße lebendig wird.
Ich fand das ja so lustig, dass keine 3 Meter weiter, wo er gemeuchelt wird, Ice-T eigentlich gerade sein Gold begutachtet und nichts mitbekommt.
Ja, kriegt nichts davon mit. ziemlich skurril. Ja, und Leprechaun wird dann aber auch kurze Zeit danach wieder zu Stein, weil die Kette durch die Luft fliegt und zufällig um seinen Hals landet. Und dann springen wir zu unseren drei Hauptprotagonisten. Das ist nämlich eine aufstrebende Rap-Kombi, bestehend aus Postmaster P, Mac Daddy und, Postmaster P, Stray Bullet und Butch. Ice-T's Rolle ist nämlich Mac Daddy, der ist dann Musikproduzent und bei dem möchten die gerne landen, weil Ice-T ist auf einmal plötzlich, also Mac Daddy, sehr, sehr erfolgreich, dank seiner magischen Flöte. Und die drei kommen aber bei ihm nicht ganz so gut an, denn sie möchten positiven Rap machen. Ja, Ice-T möchte aber lieber Gang-Rap und ein bisschen Poser-Mucke, was für die relativ schwierig umzusetzen scheint. Wo sie sich ein bisschen gegen wehren, vor allem Postmaster P wehrt sich da ein bisschen gegen, gibt dann aber auch seinen Widerstand irgendwann mal auf. Und parallel dazu wird dann auch unser Kollege, unser kleiner Leprechaun, wieder Teil der Handlung und meuchelt sich durch die Hood, weil er seine Flöte wiederhaben will. Ja, und so kreuzen sich die Wege von Mac Daddy, der Rap-Combo und dem Leprechaun immer mal wieder. Hier spielt auch noch ein Transvestit eine relativ zentrale Rolle. Das ist nämlich auch ein Vorwurf, den sich der Film häufig gefallen lassen muss, dass er relativ transfeindlich ist. Ja, den kann man ihm geben, den Punkt. Ja, hier gibt's ein paar interessante Kills zu sehen zwischendurch. Aber ansonsten ist das eher eine Comedy mit viel Rap-Einlagen, mit witzigen Punchlines vom Leprechaun und irgendwie ganz, ganz lustigen Dynamiken innerhalb der Gruppe. Den hattest du vorher schon mal gesehen.
Ja, genau, schon ein bisschen her und ich glaube, ich war da auch wieder ein bisschen betrunken. Das war dann halt so ein Buddy-Ding. Ja, wir haben den, glaube ich, zu dritt oder viert bei einem Kumpel gesehen und da war dann Stimmung gut. Beim zweiten Mal gucken, ja, weiß nicht, hab den nicht schlechter wahrgenommen. Ich konnte dem oder kann dem auch heute immer noch ein paar Sachen gut abgewinnen. Ich hatte meinen Spaß, hat schon Laune gemacht.
Ja, der hat ein paar Sachen, die ganz, ganz, ja, die kann man sich ganz gut angucken. Ich finde die Rap-Nummern, die man dann angucken muss von diesen drei Leuten, die sind so maximal hart, beschissen. Das ist ja unglaublich. Dagegen ist ja der Rap-Song, den Leprechaun im Abspann singt, wirklich Gold.
Wobei ich den dann auch umso mehr gefeiert hätte, als Ice-T sich das angehört hat und dann erstmal so, ja, es ist was Brauchbares dabei, aber dann trotzdem das Demo-Tape zertrümmert vor den Augen.
Ja. Die Szene war schon relativ witzig aufgezogen. Den Postmaster P hier, den spielt Anthony Montgomery. Den kennen wahrscheinlich welche aus Serien, die man sich nicht angucken will. Einer davon ist Star Trek Enterprise aus den 2000ern oder General Hospital. Das ist alles so was man liebend gerne zur Seite drückt. Ansonsten hat der Mann auch nicht wirklich was gerissen. Nach der Performance hier auch halb verständlich. Also auch die drei, was die an Schauspiel abliefern, kein Wunder, dass die keine großartige Vita haben. Ich finde aber, Warwick Davis macht super als Lab und ja, Ice-T ist halt Ice-T. So, also ja. Der ist halt, wie er ist. Wenn man das mag, ist cool. Wenn nicht, dann...
Apropos cool, man sieht noch einen kurzen Auftritt von Coolio.
Ja, genau. Da haben wir einen Cameo-Auftritt. Auch als sich selbst, was ich irgendwie merkwürdig fand, aber vor allem, weil es auch so random war, ey, yo, da ist Coolio. Und dann ist er wieder weg. Und
ich so, hat Coolio nicht auch bei Teil 6 dann, nee, 4 im Weltraum bei dem Ding mitgespielt? Oder war das noch ein anderes Ding?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Möglich wär's. Ja. Das kann sein. Also die Tagline hier, die kriegt man ja auch am Ende nochmal in dem Song gut verarbeitet. Lab in the hood, come to do no good. Also er hat schon echt die geilsten Rhymes hier. A friend with weed is a friend indeed, but a friend with gold is the best, I'm told. So das ist, glaube ich, das, wofür der Film am meisten bekannt ist, für diese Line. Die wird irgendwie, ich glaube, er und Ice-T rauchen einen Joint auf Klodern irgendwie, und das ist schon an Skurrilität kaum zu überbieten. Der Film ist Teil von einem anderen Podcast, das fand ich relativ spannend, da habe ich zwischendurch mal gerne reingehört. Der heißt How Did This Get Made? So, da geht's halt nur um Filme, bei denen man sich wirklich anhand der Prämisse fragt, wer hat das bitte abgesegnet? Mhm. Und da war der auch hier mal Teil davon. Ich habe mir die Folge leider, oder was ist leider, ich höre mir sowas bewusst vorher nicht an, weil das so ein bisschen irgendwie eine Färbung in das von mir Gesagte reinklatscht. Ich hatte mit dem Film, ich mag eigentlich sowas, aber ich habe mit dem leider irgendwie immer nur mäßig Spaß.
Okay.
Eigentlich müsste ich damit viel mehr Spaß haben, weil es genau der Schwachsinn ist, den ich mag.
Du hast den halt nicht mit mir zusammengeguckt.
Das und B, hätte ich vielleicht auch, hätten wir zusammen was trinken sollen. Ich glaube, ja, dann hätte der besser funktioniert. Ja. Weil das ist schon so ein Community-Buddy-Film, irgendwas. Genau. Du hängst mit ein paar Arzen auf dem Sofa, trinkst ein paar Dosen oder ein paar Mischen, und dann ist das okay. Ich habe den zweimal jetzt gesehen und beide Male alleine, und ich finde Dinge witzig, ich finde Dinge sehr skurril, aber so richtig springt der Funke nicht.
Mhm. Ja, leider Gottes. Ich fand, der hat halt auch so einen Tick, seine paar Längen, ja, muss man auch bei dem Film ganz klar sagen.
Geht zwar nur 90 Minuten, aber der hat so ein paar Passagen, die sind schon, und der hat, und das macht es wieder witzig, weil es so skurril ist, und da würde man gemeinsam sicherlich herzhaft drüber lachen. Wenn man da alleine vorsitzt, ist es halt ein bisschen dämlich. Ja. Als sie sich entschließen, dass die drei Musiker auch ein bisschen illegalen Scheiß machen, sie wollen unbedingt zu einem Rap-Contest nach Vegas, und da brauchen sie ein bisschen Kohle für und so.
Ja, die haben ja bei ihrem ersten Auftritt haben sie ja ihr Equipment ja verraucht sozusagen.
Ja, genau. Und dafür brauchen sie nämlich noch Kohlen, damit sie da in Vegas dann auch auftreten können.
Genau, und wollen die Gitarre von Jimi Hendrix verkaufen.
Ja, das ist auch noch eine wahnsinnig gute Szene, ey. Die hat mein Vater 76 oder wann das war von Jimi Hendrix gekriegt. Moment, genau. War da Jimi Hendrix nicht schon tot? Ja, aber dann gibt's halt diese Szene, wo sie dann wieder zusammenfinden und sich entschließen, okay, wir machen ein bisschen was Illegales, damit wir das bezahlen können. Die ist von der Beleuchtung eine Katastrophe, die ist so beschissen geschnitten, das habe ich selten gesehen. Und die ist einfach merkwürdig, also auch wie die gespielt ist, nichts daran fühlt sich einfach echt an dieser Szene. Das ist ein Highlight, also darüber kann man sich, glaube ich, in der Gruppe schon relativ gut beömmeln, wenn man sich das beim Papier reintut. Mhm. Ja, aber so war ich, geht so gut unterhalten, eher so mittel, müsste mir besser gefallen, aber ich bin geneigt, dem irgendwann nochmal eine Chance zu geben, in ein paar Jahren, mit ein paar Bier. Nüchtern gucke ich den nie wieder. Keine Chance. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, also Leprechaun in the Hood 2, gibt's ja auch noch.
Verrückt. Mhm.
Er kam direkt danach, der ist in meiner Erinnerung ein Schnuff schlechter, aber vielleicht gebe ich dem irgendwann auch nochmal eine Chance.
Okay. Ja, und ich muss mich auch korrigieren, ja. Also Coolio hat ja überhaupt nicht bei Space Platoon, also sprich Leprechaun 4 mitgespielt. Ich habe das verwechselt. Der hat bei Dracula 3000 hat er mitgespielt, weil er auch so im Horrorfilm und auch im Weltraum angesiedelt ist. Hm. Naja.
Klingt nach einem guten Special eigentlich, Horror im Weltraum.
Ja,
Jason
stimmt.
Jason X ist auch im Weltraum.
Ja, stimmt.
Und ich mag Jason X.
Ja, ich mochte den auch.
Ja.
Dann behalten wir es mal im Hinterkopf.
Ja, das kann man schon mal. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Was ich überraschend fand, dass dieser Film zumindest laut geschätztem Budget relativ günstig war mit 1,4 Millionen. So, das erwartet man im Jahr 2000 eigentlich mehr. Mhm. Und auch so, weiß nicht, Ice-T stelle ich mir in der Zeit auch nicht günstig vor. Aber trotzdem, relativ schmaler Taler. Ja, ich würde mal zu den Zahlen kommen, wenn
gerne,
du nichts mehr hast. IMDb ist mit einer unterwältigten 3,8 dabei. Natürlich kein Metascore. Dementsprechend gab es übrigens auch kein Boxoffice-Ergebnis, weil ich glaube, auch der hier ist direkt auf Video rausgeballert worden. Letterboxd mit einer ganz euphorischen 2,2.
Wow.
Ja, und ich komme hier auf eine 5.
Ah ja, ich war dann auch ein bisschen gnädiger. Also ich bin auch hier bei 5,5 gelandet.
Na guck, bist du heute der Good Cop.
Genau.
Ja. Ja, das war der spannende Abschlussfilm. Wer hier die geilste Szene eigentlich ist, für mich ist der Abspann das geilste an dem Film. Mhm. So, wer sich den mal für los, wer keinen Bock hat, den ganzen Film zu gucken, soll sich nur den reinziehen. Als Tipp aus der Leprechaun-Reihe, wer einen guten davon sehen will, einen guten Vertreter, für mich ist der in Las Vegas, also nicht meine, es ist der dritte, der ist für mich der beste und der in Space ist der schlechteste, aber dafür trotzdem der beste in dem, was er macht, weil der spielt auf einem anderen Niveau. Mhm. Ich hatte mit dem wahnsinnig viel Spaß und ich hatte immer gehofft, dass ich das hiermit auch habe, weil das ein ähnliches, eigentlich ist Leprechaun, okay, hier haben wir ein skurriles Szenario, hier noch eins und hier noch eins. Aber irgendwie funktioniert der in Space für mich besser, weil die Effekte halt auch so sackbescheuert sind. Hat hier nicht ganz funktioniert. Mhm. Ja, das war Halloween in the Hood. Aber am Ende sind wir ja noch nicht. Denn wir haben da ja noch eine Top 3 vorbereitet.
Und obwohl wir uns über ein paar Rahmenbedingungen ja immer vorsichtshalber vorher austauschen, damit wir hier nicht ins Schwimmen kommen, haben wir nicht bequatscht, wer hier macht denn den Start bei der Top 3 überhaupt heute?
Och, da bin ich ganz flexibel. Also du mit den Filmen angefangen hast, mit dem ersten Film kann ich ja mit dem ersten
gerne, klingt
aus der
gut.
Top 3 anfangen. Und die Top 3 ist nämlich dieses Mal, wir hatten ein bisschen hin und her überlegt, und wir sind aber am Ende bei was gelandet, wo man sich ein bisschen austoben kann. Und zwar die besten Kills in Horrorfilmen. Das sind natürlich primär meistens Slasher, weil die krassesten Kills einfach mitbringen. Wenn man jetzt an so einen Film wie Hereditary denkt, da ist auch ein sehr, sehr prominenter Kill drin, aber es ist in dem Sinne kein Kill eigentlich. Deswegen ist der Fokus hier häufig auf Slasher, aber da kann man sich halt komplett austoben, weil das Feld so breit ist.
Ja, ich bin ja nicht so der Riesenfan von Slashern. Deswegen, aber ich frage erstmal dich, wie bist du denn dabei vorgegangen? Weil ja, Kills im Horrorfilm, es gibt ja Horrorfilme schon alleine ohne Ende. Und dann noch Kills, da potenziert sich das ja gleich ins Vielfache. Also da hast du ja wirklich ein Riesenfeld, wo man sich austoben kann. Wie bist du vorgegangen, wie du deine Lieblingskills ranholst?
Also bei mir waren die Kills nahezu sofort eigentlich im Kopf. Ich hatte eine Handvoll, vielleicht 7, 8, die ich sofort im Kopf hatte. Ich bin ja ein riesen Slasher-Fan. Also ich finde ja, das Slasher-Genre gibt mir eine Menge. Ich bewerte die nicht euphorisch krass, aber es gibt ein paar, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Und auch einige eben für ihre Kills. Ich habe mich jetzt aber bewusst dagegen gewehrt, die krassesten zu nehmen. Also es ist jetzt nicht Terrifier 2 oder so, die Schlafzimmerszene oder keine Ahnung, was in den letzten Jahren noch so richtig geisteskrank war. Oder meinetwegen gerade in A Violent Nature, der Yoga-Kill ist auch einer, der die goldene Kettensäge kriegen könnte hier. Ich habe mich aber an die gehalten, die in meinem Kopf am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und die habe ich dann auch am Ende genommen und da waren auch relativ schnell 3 Kills klar.
Okay, ja, bin ich mal gespannt.
Ja, und dann fange ich einfach mal mit einem an den, da habe ich eben schon mal was zu gesagt, und zwar, der ist aus Jason X, also Jason in Space. Und da gibt's einen Kill, da ist eine Frau in einem Labor, in einem Kryolabor, weil Jason wird ja eingefroren für diesen Film und taut dann ja aus Versehen wieder auf. Und da gibt es so ein Waschbecken, da ist dieses Kryo-Zeug drin. Und dann kommt Jason halt rein, nimmt sie bei den Haaren, taucht sie in dieses Waschbecken rein. Ihr Gesicht gefriert, das sieht man dann auch. Und dann klatscht er ihr Gesicht auf der Arbeitsplatte und das Ganze zerplatzt vorne alles komplett. Das ist für mich der Kill des Films. Und das ist für mich vielleicht sogar, das ist für mich auch fast der Kill vom gesamten Friday-Franchise. Viele würden sagen, ey, aber was mit dem Rollstuhl, was mit der Schlafsack-Szene aus anderen Teilen? Ja, kann sein, finde ich auch alle geil. der hier ist aber für mich die Eins, weil der einfach so brutal ist. Mhm. Wie er diesen Kopf auf diese Arbeitsplatte matscht, das ist einfach pure Gewalt.
Ich überlege gerade, wie wir nochmal, ich glaube, wir hatten gesagt, die besten, die Top 3 der besten Kills in Horrorfilmen, oder? So hatten wir es einfach, ja, um es schön offen zu halten.
Ja.
Ich hatte die Herangehensweise auch so ähnlich wie du. Ich hatte halt überlegt, welcher Kill hat dich am meisten irgendwie mal beeindruckt? Was ist so viel hängen geblieben? Und bin dann nach diesem Film oder mit diesem Film eigentlich für mich gedanklich so rangegangen, ey, nenn hier mal einfach deine drei Lieblingshorrorfilme, weil dadurch, das spielt ja auch mit einer Rolle, wie das da dann zustande kommt. Und da habe ich dann mal geguckt, also beziehungsweise ist mir sofort im Gehirn aufgeploppt, was da für Kills halt am Start waren. Und so, die Kills habe ich nämlich mitgebracht. Und zwar das, wenn ich gefragt, also für mich war halt Alien ein Horrorfilm, den ich sehr früh in meinem Leben, also nicht zu früh, aber früher in meinem Leben geguckt habe. Hab gar nicht so viel Horrorfilme geguckt, irgendwie zu meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, wie ging es dir eigentlich? Du auch nicht.
Ja. Nee. Ich habe die in den letzten 5 Jahren habe ich nahezu alles nachgeholt, was es gibt. Ja. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Jahren locker 500 Horrorfilme gesehen.
Verrückt.
Weil ich hab die ganzen Franchises alle komplett durchgeballert. Ich kannte einzelne Filme, einzelne Szenen, einzelne Sachen. Aber so den Großteil musste ich wirklich nochmal quasi wie neu sichten.
Ja. Ja, und so ging es mir halt auch. Ja, eigentlich fast alle Horrorfilme, die ich in meinem Leben geguckt habe, habe ich dann eigentlich als ab junger Erwachsener gesehen. Oder wie den hier, dann schon, glaube ich, als älterer, ja doch, als Jugendlicher. Und zwar Alien von 1979. Da ist bei mir einfach, wenn du mich nach dem Kill fragst aus Horrorfilmen, der sich bei mir zuerst in meinem Gehirn eingebrannt hat, dann ist es eben der erste. Ja, also ich fand schon krass, dass dann eben John Hurt, der hier Kane spielt, erstens gefickt ist, weil er eben von so einem Facehugger umschlungen wird und ein Parasit in ihn verpflanzt wird, was man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß. Ja, aber dann sitzt die gesamte Crew, steht um ihn herum, weil es ihm so wahnsinnig dreckig geht. Und dann reißt eben sein Bauch auf und er wird halt von diesem Mini-Alien gekillt. Ja, wenn man dieses zarte kleine Vieh sieht, denkt man auch, wie süß. Ja, wenn man weiß, was daraus wird, dann ist es alles andere als süß. Aber das ist einfach so, deswegen musste ich einfach das in meiner Top 3 haben. Ja, Kill, der erste Kill bei Alien, der hat sich bei mir eingebrannt, obwohl er im Vergleich zu vielen anderen Kills in Halloween wahrscheinlich in Horrorfilmen eher unspektakulärer Art ist. Ich fand es damals beeindruckend.
Ich glaube, dass die Chestbuster-Szene aber schon eine der einprägsamsten und großen Szenen ist. Ranken sich ja auch viele, viele Gerüchte drum, dass die Crew gar nicht wusste, was da passiert.
Ja, das sagt Ridley Scott im Audiokommentar. Den hatte ich mir mal reingegeben. Der sagt, dass eine, ich habe vergessen, wie die heißen im Film oder auch als Schauspielerin, diese kurzen Haare, eine weibliche, die hat nämlich nicht, die hat er bewusst nicht darüber informiert, was halt jetzt abläuft bei der Szene. Und die, das sagt im Audiokommentar zumindest, die hat sich dann halt in echt erschrocken, als da sozusagen Practical Effect der Brustkorb aufspringt und sie auch ja situativ mit Blut, mit Kunstblut bespritzt wird.
Ja, und sie hatte dann aber, glaube ich, mal irgendwann gesagt, sie wusste, was da passiert, weil sie hat ja das Drehbuch gelesen, also sie wusste ja, was da passiert. Sie wusste nur nicht, wie viel Blut das ist und war davon halt so überrascht, dass es halt in ihr Gesicht spritzte, weil damit hatte sie nicht gerechnet. Und deswegen hat sie auch so einen krassen Gesichtsausdruck in der Szene.
Ja, der ist natürlich war sehr authentisch.
Der ist auf den Punkt. Also es ist schon eine der ganz großen, geilen Szenen, die man auch nie vergisst, die tausendfach referenziert wurden. Also die ist schon richtig geil.
Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was du als Top 2 noch hast.
Ja, ich kann keine Top 3 Kills machen, ohne einen skurrilen dabei zu haben. Und den Film kennt wahrscheinlich kaum einer, der heißt Deadly Friend. Da bekommt ein Junge eine schöne Roboterfreundin an die Seite, die aber, also die ein Android ist, aber die halt böse ist. Zu ihm ist sie eigentlich ganz lieb, aber sie weiß auch nicht so richtig immer, was sie da tut, aber sie ist eigentlich böse und auch sehr beschützerisch zu ihm. Und ich es ist lange her, aber ich glaube, irgendwas war da immer mit dem Basketball, dass die Nachbarin das nicht mochte und die Basketbälle einbehalten hat. Und dann steht sie halt irgendwann in dem Zimmer von dieser alten Oma, die so ein bisschen grantelig in der Nachbarschaft ist, nimmt einen Basketball, wirft den auf ihren Kopf und der Kopf platzt. Diese Szene, guckt, zieht euch die bei YouTube rein, wenn ihr keinen Bock auf den ganzen Film habt. Der ist jetzt auch nicht mega geil, aber gebt mal Deadly Friend Basketball ein, guckt euch die Szene an. Die ist der absolute Wahnsinn. Die ist auch gar nicht so schlecht getrickst. Ich habe mich köstlich amüsiert über diese Szene. Die ist auch auf jeden Fall in vielen Videos drin, wo es um die absurdesten Kills geht.
Ah, ja.
Also die kann man sich gerne mal angucken. Ich hab auch immer Spaß an so Videos, wo du so absurde Kills drin hast oder absurde Todesszenen und so. Das mache ich immer gerne. Und aufgrund so eines Videos habe ich mir diesen Film damals reingezogen und habe wirklich gut gelacht bei der Szene. Die ist schon sehr weit oben.
Klingt gut.
Hast du vermutlich von dem Film noch nie was gehört?
Nee, ich gehöre dazu. Ja, ich hab gerade die Augen aufgerissen und Kopf geschüttelt, weil mir der Film nichts gesagt hatte. Aber ich werde mir auch zumindest diese Szene mal dann beim Abendessen heute Abend zu Gemüte führen.
Ja, die guck dir mal an, da hast du auf jeden Fall Spaß mit. Was ist deine Top 2?
Einer meiner wirklich auch All-Time-Lieblingshorrorfilme ist The Thing, das Ding aus einer anderen Welt von 1982 von John Carpenter. Den habe ich mir schon so oft in meinem Leben reingezogen und kann ihn mir immer wieder geben, weil ich die Mischung einfach sehr durchmag, diese subtile Horror, weil die Crew auf dieser Eisstation eben nicht wegkommt, nicht weiß, was da irgendwie abgeht, ja, sich dann irgendwann anfängt zu misstrauen, weil es eben auch einen Parasiten gibt, der den menschlichen Körper vereinnahmen kann und der dann authentisch wirkt, aber eben gesteuert wird durch so ein außerirdisches Wesen. Und es dann eben zu der Situation kommt, dass Palmer oder dass die Crew zusammenkommt. Ja, es ist klar, irgendeiner von den Anwesenden noch Lebenden ist befallen. Und hier Kurt Russell dann auch einen Flammenwerfer in der Hand hat und die Crew weiß, okay, die Person, die von dem Parasiten befallen ist, die reagiert auf Hitze, also wird natürlich so ein Stück Draht erhitzt. Und so fängt es dann halt an, ja. Dann geht der erhitzte Draht zu Palmer, der dann eben schon doppelt gefickt, weil er eben vom Parasiten befallen ist, mutiert in so auch Practical Effect-mäßig geiles Monster. Auch hier bei dem Film geil, dass halt alle unterschiedlich dann auch aussehen, mutieren. Und er halt dann vielfach gefickt wird. Ja, also wurde erkannt, mutiert, kann dann erfolgreich erstmal fliehen, weil der Flammenwerfer nicht anspringt. Kurt Russell aber ihm dann trotzdem hinterher rennt. Ihn dann irgendwie, also Palmer stolpert dann, fällt im Schnee zu Boden und dann natürlich Kurt Russell die Chance hat, um den nahestehenden Benzinkanister umzustoßen, ihn mit Benzin schnell übergießen zu lassen, um dann halt sein Leuchtfeuer da reinzuschmeißen, er dann abfackelt, aber Kurt Russell dann immer vorsichtig eine Handgranate hinterher schmeißt und diesen Kill, ja, fand ich von insgesamt dem Ablauf, dem, wie es vom Practical Effect her gemacht wurde und den insgesamt Hilfsmitteln, um wirklich auch dieses Wesen umzubringen, ziemlich geil.
Ja, der ist schon cool. Und in dem Film sind ja sowieso ein paar Dinge, die wirklich in Erinnerung bleiben.
Voll. Ja, Mann.
Er verliert auch jemand seine Hände auf sehr interessante Art und Weise oder seine Arme. Für mich auch ein großartiger Kill in dem Film. Mann. Also der hat schon eine Menge zu bieten. Auch ein absoluter 10-Punkte-Film.
Ja,
ohne Diskussion.
Cool.
Mega Ding. Und wir hatten ihn ja eben, Keith David, am Start.
Ja, auf jeden Fall.
Also wer da den Zusammenhang zur Horror-Noir-Doku wissen will, guckt sich auf jeden Fall mal The Thing an. Und generell, wer den noch nicht gesehen hat, guckt sich den scheiß Film bitte an, meine Güte. Ja, bei mir auf der 1 ist ein dritter Teil von einem Horror-Franchise. Der für mich nach dem, der kommt nicht an den ersten Teil ran, was bei dem Franchise Nightmare on Elm Street aber auch schwierig ist, weil der erste Teil wirklich gut ist. Aber der dritte Teil ist nicht viel schlechter. Und in dem dritten Teil kommt einmal für mich der wahrscheinlich geilste One-Liner von Freddy vor, wo das Mädchen in den Fernseher zieht und sagt, Welcome to Primetime, Bitch. Den fand ich schon richtig gut. Aber hier kommt auch ein Kill vor, der ziemlich grausam ist und sehr geil getrickst ist. Und das ist, ich nenne ihn mal den Puppenspieler Freddy Kill. Ein Junge liegt im Bett und merkt, wie seine Sehnen langsam aus seinen Händen gerissen werden. Und Freddy spielt quasi mit ihm wie ein Puppenspieler. Und so sehen wir dann am Ende, wie er auf einem Turm steht. Freddy mit seinen Sehnen quasi über ihm dieses Viereck von dem Puppenspiel hält und ihn dann quasi in den Tod stürzt. Und der ist so technisch so geil gemacht, dieser Kill. Und der bleibt so doll in Erinnerung, weil wie diese Sehnen aus den Händen gerissen werden, das ist schon nicht ohne. Und der Film macht mir Bock. Ich glaube, Dream Warriors heißt der mit Untertitel der Film. Und der Film macht eine Menge richtig und diese Kills da drin sind einfach auch geil. Und der besonders, das ist für mich auch der Outstanding Kill vom gesamten Franchise.
Okay, cool, Alter. Klingt gut. Ich habe als letztes Suspiria mitgebracht von
Oh,
1977. Wir hatten ja schon kurz den Namen Dario Argento.
damit tust du mir einen Riesengefallen, weil
Cool.
Herzfilm sondergleichen, ich liebe Suspiria.
Ich liebe ja die Ästhetik von dem Film und hier wird es eben auch vermischt mit, ich glaube eigentlich der ersten Ton. Ja, also geht ja kurzer Rahmen. Nee, egal. Es geht um Mädchen, was eben eine, die im Internat, in diesem Ballettinternat dann wohnt. Und die halt irgendwie was mitbekommt, Fenster aufreißt und da spooky in der Dunkelheit nicht Menschenaugen, aber sie beobachtende Augen irgendwie wahrnimmt, dann schnell das Fenster zumacht, dabei aber schon dann die halt in dem Film killt, den Kopf krallt, erste Geficktheit, ihren Kopf so stark gegen die Scheibe, Fensterscheibe presst, dass die irgendwann birst und sie schon Glassplitter in der Fresse hat, dann aber trotzdem noch irgendwie erfolgreich es schafft, wegzurennen, aber dann trotzdem relativ schnell noch ein Messer reingedrückt bekommt, dann weiter flieht auf dem Dach und da dann halt in so eine bunte große Glasscheibe dann reinfällt. Dabei dann vorher noch aus dem Stromkabel, was da ja am Start ist, einen Strick um ihren Hals drum bekommt und dabei also noch erhängt wird, dann ja das Fenster in ungefähr vielleicht 15 Metern Höhe angesiedelt war, ja, dass eine Entfernung also runterfällt, dann auch nochmal, nachdem sie eigentlich quasi erhängt wurde, auf dem Boden aufkommt, da wahrscheinlich spätestens dann hätte tot sein müssen. Aber dann eben noch final von den herunterstürzenden großen Scheiben und der Halterung, die dann dieses Glas eigentlich halten sollte, mit der Metallhalterung dann aufgespießt wird. Ja, na, also wenn nicht vorher schon irgendwie durch Messerstich oder Erhängung tot, dann spätestens durch Glasscherbe quer durchs Gesicht. Ja, fand ich ziemlich cool gemacht und die Idee, ja, einfach mal eine Person nicht auf eine einfache Art und Weise umzubringen, fand ich halt einfach ziemlich irgendwie amüsant, aber aufgrund der Ästhetik des Films auch, ja, echt räudig.
Das wäre auch einer gewesen, den ich in meine Top 3 gepackt hätte, wenn ich nicht die Ambition gehabt hätte, noch einen skurrilen Kill mit reinzubringen. Weil Suspiria liebe ich und dieser Kill ist einfach wahnsinnig geil. Und den gibt's auch, davon gibt es auch ein alternatives Filmposter und das ist für mich eines der geilsten Filmposter, die es gibt. Ich kann dir das mal, wenn du das siehst, kannst du das sehen?
Ja.
Das ist, wer das nicht sehen kann, guckt bei mir bei Letterboxd, da ist das mein Poster von dem Film. Finde ich ästhetisch so wahnsinnig schön. So eigentlich wie den ganzen Film, aber
Ja.
dieser Kill ist so wunderhübsch. Wäre auch eine legitime Nennung gewesen. Für mich auch eine legitime Nennung übrigens aus dem Remake, ich nenne ihn mal der Ballettkill. Da habe
Oh
ich
ja.
fast gekotzt, weil der an manchen Stellen so ist. Boah.
Ja.
Ich sag nur Rückenmarksflüssigkeit. Ist hübsch. Aber es ist hier auf jeden Fall eine sehr, sehr würdige Nummer 1. Die kann ich vollkommen nachvollziehen.
Sehr schön. Ja, als wenn wir uns abgesprochen hätten, haben wir nicht. Von daher war das noch eine schöne runde Sache von uns beiden.
Auf jeden Fall. Keine Doppelungen. Mhm. Viele geile Filme. Kann man so machen. Lädt auch ein, sich die Kills einzeln anzugucken. Also die findet man auch in der Regel alle. Ich glaube, die ich habe, findet man alle bei YouTube. Da habe ich sie mir zumindest nochmal angeschaut, um nochmal zu gucken, wie cool die sind. Und über die von Dave werdet ihr auch bei YouTube stolpern können, weil das sind eigentlich alles so die Outstanding-Szenen aus den jeweiligen Filmen. Mhm. Die gibt's einzeln. Und guckt euch gerne auch die Filme an, außer Deadly Friend, den könnt ihr weglassen. Das ist jetzt kein Highlight. Außer ihr habt einen Trash-Abend geplant, aber auch dann würde ich euch was anderes empfehlen wollen.
Gut zu wissen.
Ja, das war Halloween in the Hood. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein geiles Halloween. Wenn ihr eine Halloween-Party feiert, schickt mal Bilder von euren Kostümen. Oder schreibt mal in die Kommentare, was so eure geilsten Kills sind. Das würde mich mal mega interessieren, weil da gibt es ja auch noch einige Filme, die man nicht kennt. Also wenn ihr richtig coole Kills mal gesehen habt von Filmen, die jetzt nicht so komplett oben stehen, dann schickt mal gerne oder auch sonst Feedback gerne her damit. Mögt ihr Folgen zu bestimmten Jahreszeiten? Seid ihr da Fan? Habt ihr Bock auf sowas? Lasst uns das gerne mal wissen.
Jo.
Hast du noch was du loswerden möchtest?
Bis auf die übliche Danksagung, ja, fürs Zuhören. Leider nichts weiter. Freue mich aber jetzt schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Hat wieder echt Laune gemacht, Dennis.
Auf jeden Fall. Ich danke dir dafür, dass du jetzt noch eine zweite Folge hier aufgenommen hast, obwohl du schon mit Lee dich schon verausgabt hast, mit Sicherheit.
Komm ja aus dem Urlaub. Ja gut, hab anderthalb Wochen gearbeitet seitdem wieder, aber Erholung ist ja noch irgendwie da.
Ja, ich bin ja noch in der Erholung gerade. Ich darf ab übermorgen wieder zur Arbeit. Und dann 2 Tage und dann geht's auch schon wieder in Urlaub.
Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Oh.
Ja, kann schlechter laufen. Ja, könnt euch schon auf die nächste Folge hiernach freuen. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Ist nochmal wieder ganz was anderes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt einen schönen Horror-Oktober. Manche Supportenden, die im WhatsApp-Channel vertreten sind, da sehe ich schon fleißiges Horrorfilm-Geschaue. Wenn ihr da Tipps dabei habt, gerne her damit. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden schon mal.
Ich mach mich dann gut. Auch. Oder ich bleib hier dann auch nicht drin alleine.
Hast keinen Bock noch ein bisschen Solo?
Machen wir vielleicht mal irgendwann, wenn uns die Ideen ausgehen.
Also nie.
Ja, aber genießt deinen Abend, Dennis. Und ihr alle anderen da draußen natürlich auch. Vielleicht ist es ja Abend, wenn ihr diese Episode hört, würde irgendwie thematisch passen. Aber dadurch, dass es auch früher hell wird, kann es ja vielleicht schon später Nachmittag sein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst. Macht es gut. Besten Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.